Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Moin, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und moin an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast Episode 42.
War das jetzt gerade Plattdeutsch oder?
Nein, tatsächlich nicht. Das ist luxemburgisch.
Ah, guck an. Letzebirgsch, oder wie das dann heißt, ne?
Ja, das kann ich dir leider nicht mehr sagen. Ich kann mich sogar daran erinnern, ich bin mal ein paar Tage in Luxemburg gewesen. Und dieses Moin, aber...
Also ich habe ja neulich das in Erwägung gezogen, mal in Luxemburg Urlaub zu machen, einfach aus dem Grund, dass in Luxemburg der öffentliche Nahverkehr frei ist. Und das ist eine Sache, die man unterstützen sollte. Also free, ne? Kostenlos, genau.
Ja, genau. Ich kann das empfehlen. Also Luxemburg fand ich angenehm. War eine angenehme Zeit dort.
Ja.
Schon gut. Praktisch ist, wenn man so ein bisschen Französisch spricht, aber irgendwie geht es dann auch sonst.
Ja, so ein paar Brocken erinnere ich noch. Gerüchteweise hatte ich französische Schule. Ich kann diese Behauptungen aber weder belegen noch da etwas dagegen sagen.
Der Klassiker, jawohl. Okay, ja. Da wir jetzt eh schon über das Reisen sprechen, kommt natürlich jetzt die Ansage, dass wir zur 42. Episode was Besonderes machen.
Ja, nee, also das geht nicht anders. wir hatten ja auch, die letzte Folge hat schon eine Referenz drauf gehabt, weil wir die ja am 25. Mai veröffentlicht hatten und das ist ein Tag, der da in Zusammenhang steht, ein Festtag. Zu der Zahl 42, das ergibt jetzt alles nicht so wirklich Sinn, was ich hier gerade sage, wenn ich so drüber nachdenke.
Doch,
beziehungsweise man muss halt eingeweiht sein und da hier ja wir einen Bildungsauftrag verfolgen. Das ist ja definitiv eine Bildungsinstitution der deutschen Landen, gerne auch der luxemburgischen, aber das ist eine andere Sache. Müssen wir darüber aufklären, was es mit der Zahl 42 auf sich hat. Das ist die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
Das ist richtig. Wichtig ist natürlich, dass man die Frage kennt.
Ja, aber genau.
Aber um das genau zu verstehen, da muss man wirklich nachlesen.
Ja, genau. Also das, ich hatte auch genau die richtige Einführung darin. Und es geht hier um die Buchreihe Per Anhalter durch die Galaxis. Deswegen jetzt gerade auch der Bezug zu Reisen und sowas. Ich hatte da das absolute Glück, die Gnade der passend zeitigen, rechtzeitigen Geburt oder in dem Fall des rechtzeitigen Studienbeginns. Denn 2006, als ich mein Studium aufgenommen habe, quasi ein paar Monate davor, kam der Film zum Buch, Per Anhalter durch die Galaxis in die Kinos. Das Buch selber ist jetzt irgendwie nicht neu gewesen zu dem Zeitpunkt. Der Autor war schon mehrere Jahre tot tatsächlich, als dieser Film rauskam, Douglas Adams. Das Buch selber ist aus den 80ern, beziehungsweise die Buchreihe, die es ja dann wurde.
Trilogie.
Genau, die vierteilige Trilogie in fünf Bänden, oder wie das denn gesagt wird. Ne?
Eine Trilogie in fünf Teilen, genau.
Ja, genau. Dann hat es halt ewig lang gedauert, bis davon einmal eine Filmadaption entstanden ist, die dann, wie gesagt, kam im Sommer 2006 in die Kinos. Ich habe mir dann den Film angeguckt als allererstes, war dann durchaus begeistert davon, habe dann angefangen, die Bücher zu lesen und habe es dann auch bis in die Mitte vom fünften Band geschafft, bis dann das Studium losging im September. Und genau dann den allerersten Tag, den ich halt zur allerersten Vorlesung quasi bin, sitze ich da vor dem Hörsaal und warte darauf, dass halt die vorherige Veranstaltung vorbei ist und man da wie den Hörsaal rein kann. Habe, wie gesagt, diesen fünften Band da vor mir und lese so. Und ein anderer Erstsemesterstudent kommt so vorbei, denkt so, ach guck mal, das ist auch jemand, der sich mit Douglas Adams auskennt, der hier nicht nur den ersten Band hat, sondern gleich den fünften. Der wird schon tiefer drin sein in der Sache. Darüber sind wir ins Gespräch gekommen mit diesem Studenten, der ist heute noch einer meiner engsten Freunde. Also über dieses Buch kann man Bande schmieden. Da stehe ich dafür mit meinem Namen.
Definitiv.
Und das Per Anhalter durch die Galaxis, ja, eine Sci-Fi-Geschichte. Ich weiß nicht, ob man das, es ist Sci-Fi. Auch. Es ist natürlich fantastische Elemente drin. Und Douglas Adams, der Autor, ist Brite und ist trieft nur so von so britischem Humor. Der war auch, der war auch als Autor und hat auch ein paar kleine Auftritte in den Sendungen von Monty Python damals.
Echt?
Das ist also, wenn man da auf den Artikel geht, auf den Wikipedia-Artikel von Douglas Adams, sieht man da auch so Screencaps, wie er da in so kleineren Rollen in der Monty Python-Show hier in Monty Pythons Flying Circus zu sehen ist und sowas. Und wo er wohl auch als Autor mitgewirkt hat. Und das ist halt so, ich will nicht sagen, es ist jetzt selbe Humor. Also Monty Python ist nochmal seine eigene Sache natürlich, aber so diese dieser schwarze satirische Humor, für den die Briten ja durchaus auch bekannt sind, im Allgemeinen und Monty Python im Speziellen, der verkörpert sich auch in Douglas Adams ganzen Oeuvre.
Oh ja.
Was ich gerade auch.
Trocken ist natürlich eigentlich so die Haupteigenschaft von englischem Humor, finde ich. Das ist immer sehr irgendwie kurz angebunden und ein Engländer lacht eben nicht über seinen eigenen Witz.
Ja, genau. Und ich sehe hier, ich hatte mir auch das auch letzte Woche eigentlich überlegt und ich habe es dann jetzt vergessen, dass wir das hier als Intro stattdessen machen, aber ich werde stattdessen einfach mal das hier zitieren, was ich hier rausgegriffen habe. Eins meiner Lieblingszitate aus der ganzen Buchreihe, das ist am Anfang des zweiten Teils das Restaurant am Ende des Universums. Und da heißt es ganz, nicht ganz am Anfang, aber so auf einer der ersten Seiten. Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Und ich glaube, das greift sehr gut meine Stimmung auf, die ich so manche Tage irgendwie habe, wenn ich mit der Realität irgendwie klarkommen muss.
Okay.
Wenn so morgens weggeklingelt, man schon so denkt, eigentlich ist das jetzt schon irgendwie der erste Schritt, der hier heute falsch gelaufen ist.
Also ich persönlich...
Manche Tage hat man so, die, da passt das.
Ich persönlich muss sagen, für mich ist das Highlight eigentlich das Gespräch mit den zwei Weltraumpolizisten am Ende des ersten Bandes. Das muss ich wirklich sagen, ist also das, was ich am geilsten finde, neben natürlich dem Babelfisch. Und da fällt mir nämlich gerade noch was ein. Es gab, glaube ich, mal von der BBC eine Adaption des ersten Buches als Fernsehserie, wo das im Wesentlichen Wort für Wort verfilmt wurde.
Ich meine, davor war es ja auch ein Hörspiel. Ne? Es war ja, ich glaube, sogar erst als Hörspiel angefangen, war dann als Buch, dann als Fernsehserie und dann auch nochmal, wie gesagt, als Kinofilm. Und die weichen alle so ein bisschen voneinander ab, aber die sind auch alle unter der Ägide von Douglas Adams entstanden. Also das ist alles quasi, was der Autor tatsächlich haben wollte.
Okay.
Also auch im Film gibt es ja Elemente, die es in den Büchern nicht gibt und in den anderen Medien. Zum Beispiel die Standpunktkanone. Ne? Also sie finden dann im Film, ist so eine Szene, da finden sie in so einem quasi antiken Tempel, also natürlich von seiner außerirdischen Zivilisation quasi, in einem lange verlorenen, gegangenen, vergessenen Tempel finden sie so eine mystische Waffe, die Standpunktkanone. Und wenn man damit quasi auf jemanden schießt, dann ist das nicht eine Kugel, die den trifft, sondern der Getroffene sieht dann alles aus dem Standpunkt der Person, die schießt. Und so, also quasi so als ultimative Waffe der Empathie. Und am Ende des Films, wo dann die, nee, das werden wir jetzt nicht spoilern, aber da kommt die Standpunktkanone auch vor.
Okay.
Den Film kann man sich auf jeden Fall gut angucken.
Hab vielleicht, ich da gar nicht
gesehen, wie gesagt, auch gerade vielleicht als ersten Einstiegspunkt. Ich habe eine Kopie da, musst du mal vorbeikommen, dann gucken wir den mal zusammen.
Na, gute Idee. Okay. Die 42 ist deswegen Anlass genug für uns, heute mal von unserer normalen Themensetzung abzuweichen.
Wir unterbrechen das ansonsten vorbereitete Programm für diese Sondersendung.
Genau.
Ja, das müssen wir vielleicht noch kurz erklären, also 42, was es damit auf sich hat, eben damit halt unsere Zuhörer mit dieser Vignette vertraut sind. Ich habe das ja auch so geschrieben, quasi diese ganze Anhalterreihe ist halt in der Nerdkultur einflussreich, als so eine Kombination aus diesem klassisch britischen, schwarzen, beziehungsweise trockenen Humor und gleichzeitig auch so eine völlig überfließend an einprägsamen idiosynkratischen Vignetten. Also so ganz viele Szenen in diesem Buch, die einem halt einfach durch diesen Humor auch im Kopf bleiben, die halt gleichzeitig halt so ein Spiegel sind für die Realität und auch aber so in diesen fantastischen Elementen so Zukunftsperspektiven aufdrücken und ja eigentlich eher so Dystopien als alles andere. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Futurama, was ja auch quasi 1000 Jahre in der Zukunft spielt, aber natürlich eine komplette Persiflage des Amerika der frühen 2000er Jahre war. Und so ist es ja da auch in vielen Stellen, dass halt durch den Spiegel dieser Sci-Fi-Konzepte uns dann wie die eigene Unsinnigkeit unseres Alltagslebens und unserer Vorstellung sowas näher gebracht wird. Und es gibt eine Geschichte, wo halt diese Zahl 42 herkommt. Auf dem Planeten Magrathea gibt es eine unglaublich fortgeschrittene Zivilisation von Leuten, die können ganze Planeten bauen. Also Magrathea ist eine ganze Planetenfabrik, die quasi Planeten auf Bestellung liefert. Und da kann man dann halt auch sagen, ich möchte einen Planeten wie am Denver's Käse besteht. Und dann wird das halt da auch für eingebaut und sowas. Und eine unfassbar reiche, fortgeschrittene Zivilisation, die halt dementsprechend sich natürlich auch den höheren geistigen Versuchungen widmen und zum Beispiel halt wie Philosophie und sowas betreiben. Und irgendwann sagen sie dann halt, wir bauen jetzt den besten Computer der Welt. Die bauen dann den Computer namens Deep Thought, also tiefer Gedanke, der im Film auch wunderbar dargestellt ist. Das ist riesig wie ein Kolosseum. Ein Computer, der dann so geformt ist wie ein großer Denker, der so völlig gelangweilt, auf den Boden gestützt, so da liegt.
Okay.
Und dann halt in dieser Position halt mit den Leuten so redet. Und dann ist dann halt so die große Zeremonie, quasi der Computer ist fertig, er wird jetzt das erste Mal eingeschaltet. Und irgendwie Millionen von Leute haben sich da versammelt und dann so die Repräsentanten irgendwie von dieser, von die halt die ausgewählten Repräsentanten treten so auf das Podium davor und fangen an, mit Deep Thought so zu reden. Deep Thought, wir wollen die Antwort wissen. Und Deep Thought so, ja, welche Antwort? Die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum, dem ganzen Rest. Kannst du uns die ausrechnen? Und Deep Thought so, ja, könnte ich hinkriegen. Kommt in 7,5 Millionen Jahren wieder. Und die so, okay, shit, das ist jetzt doch ein bisschen länger, als wir dachten. Aber natürlich so eine fortgeschrittene Zivilisation, die ist halt auch langlebig. Ne, das jetzt
natürlich.
Die haben das rausbekommen, wie man irgendwie längerfristig denken kann. Also machen sie sich halt so einen Termin in den Kalender rein. Und dann halt so cut, 7,5 Millionen Jahre später, natürlich irgendwie noch viel größerer Andrang, irgendwie tosende Menge und sowas. Ne? Und dann kommen halt auch wieder die Repräsentanten, die wahrscheinlich von der Geburt schon ausgewählt wurden, halt auf diesen einen Tag hin trainiert, kommen da so hin und...
Man hat immerhin 7,5 Milliarden Jahre Zeit gehabt, eine Religion auszubilden. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
Ja, 7,5 Millionen Jahre, ne? Und dann treten die halt so dahin und so, Mensch, Deep Thought hier, Zeit ist um. Was ist denn jetzt die Antwort? Und so, ja, oder hast du eine Antwort? Und Deep Thought so, ja, ich habe eine Antwort, sie wird euch nicht gefallen. Und ja, nee, wir sind bereit, ne? Wir nehmen jede Wahrheit an, die du uns irgendwie sagen kannst. Und so, ja, okay, die Antwort ist 42. Und die so, hä? Das gibt doch gar keinen Sinn. Nee, doch, ich habe es mehrmals durchgerechnet. Es kommt hin, 42 ist richtig. Und dann brechen halt Riots irgendwie aus, weil das ist halt nicht das, was die Leute hören wollten. Ne? Die wollten halt irgendwie, die wollten halt irgendwas, was irgendwie eine tiefe Erkenntnis haben, die irgendwie ihr Leben verändern. Das ist halt nur so eine blöde Zahl. Und dann die Thought halt so, naja, das Problem ist halt, ihr wisst halt nicht, was die Frage dazu ist. Und ja, dann sag uns, welche Frage das ist. Nee, also dafür reicht meine Rechenkapazität nicht aus. Und dann... entspinnt sich dann weiter die Handlung des Films, aber das ist beziehungsweise das geht dann so als Faden durch die ganze Buchreihe hindurch, so die Suche nach dieser Frage, zu der die Antwort dann 42 ist und die halt dann diese große Einsicht ist. Das zieht sich dann weiterhin durch und das hat sich natürlich so ein bisschen als ein Eckpfeiler der Nerdkultur etabliert, diese Zahl 42 überall zu sehen und sowas. Und dementsprechend wollen wir zur Folge 42 was Besonderes machen. Bevor wir sagen, was das ist, würde ich noch hier kurz sagen, wir haben es jetzt hier gerade im Vorgespräch noch gerade kurz geklärt und wir haben das jetzt hier verlinkt. Wer zu Douglas Adams ein bisschen mehr wissen will, das wurde jetzt gerade erst besprochen in der Freak Show, also ein anderer Podcast zu Technik und Nerdkultur und so weiter, in der Folge 266, die wir verlinkt haben. Keinen Schreck bekommen, die Folge ist 4 Stunden lang, aber der entsprechende Teil zu Douglas Adams, das ist glaube ich eine halbe Stunde oder so, kann man über die Kapitelmarken finden. Also da auf der Webseite kann man einmal klicken und das ist glaube ich so bei 40 Minuten geht das dann los ungefähr. Aber wie gesagt, es gibt eine Kapitelmarke, mit der man das finden kann. Dementsprechend habe ich natürlich überlegt, was kann man zur 42 irgendwie machen, was irgendwie interessant ist. Und mir ist das so ein Einfall gekommen, und zwar das Cursed Computer Iceberg Meme, was wir hier verlinkt haben. Auch das erfordert schon wieder Erklärung natürlich. Was hat es damit Aussicht? Und dieses Iceberg Meme, also Meme kennen wir ja, das ist, glaube ich, auch so ein Begriff, der mittlerweile allgemein bekannt ist. Ne? So ein Stück Information, was sich halt kulturell weiterverbreitet. So ein Konzept oder so was. Was sich weiter verbreitet im engeren Sinne ist halt ein Meme im Internet, ist halt irgendwie so ein bestimmtes Bildformat, was halt für verschiedene Themen wiederverwendet wird. Also wo dann halt so ein Reaktionsgesicht ist, was quasi eine Chiffre ist für eine bestimmte Gefühlslage und dann halt quasi nur beschriftet wird mit dem, worum es gerade konkret geht und damit dann halt dieses Gefühl transportieren kann. Und die Idee bei diesem Eisberg-Meme ist, dass es mal diese, ja, es ist nicht so ganz klar, woher es kommt, aber vielleicht ist es inspiriert von dieser Vorstellung, die Sigmund Freud damals entwickelt hat, dass das Bewusstsein so wie ein Eisberg ist, von dem der größte Teil eigentlich unter Wasser liegt, wie das aber so im Eisberg halt der Fall ist, aufgrund der Art und Weise, wie die Dichte von Wasser ist, ist ein Eisberg zu 90% unterm Wasser und nur 10% ragen tatsächlich aus dem Wasser raus. Und das ist ja so eine allgemeine Metapher, quasi so, ja, wie ein Eisberg heißt halt dann so quasi, es geht halt tiefer, als man denkt. Und so ein Eisberg ist halt quasi, dass man so ein Bild von so einem Eisberg hier hat. Das ist auch, glaube ich, immer dasselbe Bild aus irgendwelchen Gründen. Das hat sich so quasi weiter verbreitet. Und dann tragen die Leute so quasi so ein, irgendwie hier zu dem Thema hier ist irgendwie, das sind die Dinge, die alle Leute wissen. Das ist dann halt über dem Eisberg und wie das kennen, wie die Leute, die sich so ein bisschen mit befasst haben, das ist halt irgendwie der Teil, der aus dem Wasser ragt. Und dann wird es dann halt immer obskurer, je weiter es runtergeht, bis halt irgendwie in die Tiefsee, wo dann der ganz unbekannte Kram irgendwie ist. Und dementsprechend haben wir das hier auch. Und das ist halt hier, ja, das Eisberg-Meme für Cursed Computering. Also halt, ja, Cursed. Was heißt Cursed auf Deutsch? Was ist ein gutes Wort dafür?
Verflucht.
Verflucht, verwünscht, scheußlich, fluchbeladen.
Verflucht, das ist verflucht.
Ja, weil man kennt das ja, wenn man mit Computern zu tun hat, dann trifft man öfter mal auf kurioses Verhalten, was man sich nicht so richtig erklären kann. Und das hier ist zusammengestellt. Ja, es ist nicht sowas wie, ach, mein Microsoft Teams macht irgendwie komische Dinge, wenn ich den falschen Knopf drücke, sondern halt so, ja, doch eher aus einer theoretischen Perspektive, wo tatsächlich interessante Dinge passieren, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Und das ist doch ein guter Aufhänger, mal so ein bisschen durchzugehen. Und ich hatte das eigentlich mir vorgenommen, halt quasi, das war eine Folge dazu machen. Ich bin dann irgendwie so durchgegangen, habe mir so Sachen rausgegriffen, über die ich was sagen kann. Und ich habe es, glaube ich, bis zur Hälfte von dem Ding geschafft. Also müsst vielleicht wie in Folge 84 oder so dann die doppelte Wahrheit irgendwie rausbringen und dann irgendwie nochmal tiefer reingehen in die Sache. Aber für heute habe ich so ein paar Sachen gepickt und die können wir uns dann angucken.
Also man muss wirklich sagen, als du mir das erste Mal gezeigt hast, habe ich so halt auch wirklich so oben gelesen, okay, ja, interessant. Und es ist auch wirklich, wirklich erschreckend, da runter zu scrollen. Es ist ganz schlimm. Ja. Weil dann
fängt ich habe jetzt...
Auf der Webseite, da ist dann auch alles nochmal einzeln verlinkt. Also jedes von den Schlagwörtern, die da steht, ist einzeln irgendwie nochmal ein Link dahinter, wo man irgendwie nachlesen kann, bestimmte Sachen und so. Das ist ganz
gruselig.
Ist wirklich schlimm.
Also das ist halt einfach nur so eine Sammelseite, ne, wo man sich dann halt... wo man quasi in das Kaninchen noch immer tiefer absteigen kann, um noch eine weitere literarische Referenz reinzubringen, die Sache. Wie gesagt, dann halt ja von den relativ offensichtlichen Sachen geht es dann halt immer tiefer und man kann dann halt sehen, wie viele von diesen Sachen man noch irgendwie kennt. Dann kann man sich dann irgendwie dementsprechend dann halt hier entsprechende Nerd-Orden ans Revier heften.
Ja.
Ich fand es tatsächlich ein bisschen merkwürdig in der Kategorieneinteilung, als ich so durchgegangen bin. Weil was wir auch sehen werden, ist, glaube ich, auf jeder Ebene oder zumindest auf diesen Ebenen, die wir bis jetzt haben. Wir schaffen es in dieser Folge nur bis unter die Wasserlinie gerade so. Aber auf all diesen Ebenen finden wir Dinge, die wir bereits in diesem Podcast besprochen haben. Das ist nun vielleicht auch mein konkreter Einschlag, dass ich hier auch diese obskuren Themen so ein bisschen reinbringe, um die Faszination ein bisschen zu kommunizieren, die halt, die dieser ganzen Sache innewohnen kann. Aber ja, wir haben auf jeden Fall in diesen drei Ebenen, die wir heute besprechen werden, schon diverse Dinge, die wir bereits besprochen haben.
Ja, du wirst doch wohl nicht etwa geprimed sein, oder?
Das könnte eventuell ein Problem sein. Das überlasse ich dem Zuhörer, das zu entscheiden.
Okay.
Wir fangen oberhalb des Eisberges an, um jetzt mal tatsächlich hier in das eigentliche Folgenthema einzusteigen, bei Minute 18. Und was wir schneller feiern können, sind die Sachen, die wir bereits besprochen haben. Da sehe ich hier auf jeden Fall den Y2K-Bug und den Jahr 2038-Bug. Also diese Probleme, dass bei Y2K war ja die Sache, dass es Jahreszahlen zuerst immer nur mit zwei Ziffern gespeichert wurden, weil ja alles irgendwie 1900 irgendwas war, damals als Computer anfingen. Und dann gab es halt Probleme, weil diese Software völlig unerwarteterweise bis zum Jahr 2000 gelaufen ist, die mal in den 50er Jahren zusammengeklöppelt wurde.
Ja, damit rechnen
wir. Und das Jahr 2038-Problem analog mit einer anderen Datumsdarstellung. Das breiten wir jetzt hier nicht aus, weil das hatten wir schon in Folge 16 und in Folge 37 besprochen. 16 die Zeitdarstellung, 37 die berühmten Softwarefehler. Ebenfalls bereits besprochen, in Folge 33 hatten wir Brainfuck erwähnt. 33 war die Folge zu Programmiersprachen und Brainfuck ist eine von den bekanntesten Programmiersprachen. Ja, so dass das eines der kleinsten Beispiele, eine der einfachsten Sprachen, die bereits Turing-vollständig sind. Für Turing-Vollständigkeit verweise ich auf Folge 0.
Ja.
TCP/IP über Brieftaube hatten wir in Folge 35, die April-Scherz-RFCs. Und Heisenbugs hatten wir in Folge 38, die Software-Tests.
Ja, richtig.
Das war die Folge, die am 25. Mai rausgekommen ist, wo wir unsere erste Referenz auf Douglas Adams drin hatten. Genau. Wir gehen mal weiter. Was auch ein bisschen ein Rückbezug ist, aber ich weiß nicht, ob wir es damals tatsächlich erwähnt haben, ist Bogosort, der beste Sortieralgorithmus überhaupt. Sortieralgorithmen hatten wir ausführlich in Folge 29.
Wieso Bogosort?
Bogo ist, glaube ich, so eine Ableitung aus Bogus, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann mal gucken, ob wir das im Dictionary finden, eine Etymologie dazu. Nee, finde ich leider nicht, nevermind.
Ich weiß, dass wir drüber gesprochen haben, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir genau drüber gesprochen haben, warum und wie der funktioniert. Aber okay, der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin möge das sich am besten anschauen in der damals verlinkten, in dem damals verlinkten YouTube-Video mit den visualisierten Sortieralgorithmen.
Ja, also da ist es natürlich eine wunderbare Visualisierung, ja. Bogosort ist auf jeden Fall sehr einfach zu implementieren. Ne? Also das sind hier wirklich im Prinzip drei Zeilen, die man hier in dieser Beispielimplementierung bei Wikipedia sehen kann. Im Wesentlichen ist die Idee, ich mische einfach meine Liste durch, bis es zufälligerweise sortiert rauskommt.
Genau.
Also wenn ich halt irgendwie meine, ich habe meinetwegen irgendwie 10 Karten vor mir irgendwie oder vielleicht auch 32 Karten, so ein ganzes Kartendeck, und die Karten sind beschriftet von 1 bis 32 und sie liegen halt in irgendeiner Reihenfolge vor und ich will sie jetzt sortieren, dann ist ja eine ganz einfache Idee, ich mische die einfach so lange durch und gucke dann immer nach und wenn es zufälligerweise dann halt irgendwann mal sortiert ist, dann bin ich fertig.
Kann eine Weile dauern, kostet ein bisschen Fingerkraft, ja, am Ende wahrscheinlich, aber okay, ja.
Ja, also als wir hatten ja auch die O-Notation so ein bisschen eingeführt. Man hat dann gesagt, so O, N log N ist das, was man erwarten möchte für meine Laufzeit für so, von so einem Sortieralgorithmus, also linear logarithmisch. Hier ist die Laufzeit wie N mal N Fakultät. Und ja, das ist, wie wir Fachleute sagen, nicht gut, weil N Fakultät ist eine große Zahl. Das hatten wir doch auch schon mal besprochen, diese Sache mit, wie schnell die Fakultät wachsen kann. Ne?
Welche Folge war das denn? Wir haben mal über Exponentialfunktionen gesprochen, das weiß ich.
Das war auch in der algorithmischen Komplexitätsfolge. Wahrscheinlich war das eine Referenz zu Bogosort. Also wenn ich jetzt so die Brotkrumen nachverfolge, dann weist das darauf hin, dass wir Bogosort wahrscheinlich ausführlich besprochen haben. Deswegen werde ich das jetzt mal hier an der Stelle abbrechen.
Okay, mein Kurzzeitgedächtnis. Naja.
Ja, ne, das ist. Wir sind, glaube ich, mittlerweile an dem Punkt, wo wir tatsächlich jetzt nicht mehr an alle Folgen persönlich erinnern können. Also ich kann mich an erstaunlich viele Folgen erinnern, so in dem Sinne, wie man sagt irgendwie so 16 und ich weiß so, ja, das war die Zeiterstellungsfolge oder sowas. Ne? Aber auch nicht alle.
Okay.
Mhm. Dass wir, ich glaube, wir sind da so in dem gewissen Rahmen, dadurch, dass wir es alle 3 Wochen machen, das ist so gerade, dass man noch an jede Folge eine persönliche Erinnerung haben kann. Wenn das jetzt halt ein Podcast ist, wo du jeden Tag was machst, dann ist es halt aussichtslos. Oder wenn das halt einfach dann irgendwann so lange läuft, dass wir jetzt 400 Folgen haben werden, werden wir uns auch nicht mal an jeder erinnern persönlich. Aber gut, wir kommen hier vom Thema ab. Wir bleiben mal, ja, ich glaube, das passt, glaube ich, zum Cursed Computer Iceberg Meme, dass wir ganz oft vom Thema abkommen. Das ist ja, das gehört hier dazu. Das ist, wie gesagt, so eine Seite, in die kann man sich total reinverlieren, wenn man hier jeden Link irgendwie folgt oder auch nur jeden Begriff irgendwie interessant ist. Das ist schon genug. Eine andere Sache, die, ja, wenn wir schon Sortieralgorithmen haben, der ist vielleicht nicht der beste Sortieralgorithmus wie Bogosort, aber der parallelste Sortieralgorithmus von allen ist Sleepsort.
Das ist so klasse. Ich habe das nachgeguckt, was das ist, und das ist eine geniale Idee.
Ja, das ist, funktioniert leider nur mit Zahlen. Also ich meine, man kann ja auch andere Dinge sortieren. Man könnte jetzt auch Texte oder sowas sortieren, ne? Also ja, wie im Wörterbuch halt die Schlagworte sortiert sind oder sowas. Aber wenn man Zahlen sortieren will, ist hier der Vorschlag, ja, man startet einfach für jede Zahl, die man hat, einen Prozess, lässt den so lange schlafen in Sekunden, wie halt die Zahl ist. Und danach gibt dieser Prozess dann diese Zahl aus und dann läuft das halt alles so parallel vor sich hin und dann das Ergebnis druckt sich dann halt dementsprechend in der richtigen Reihenfolge aus. Also wenn ich halt meinetwegen die Zahlen 500, 1 und 7 sortieren will, dann starte ich halt 3 Prozesse. Der erste schläft 500 Sekunden, der zweite 1 Sekunde, der dritte 7 Sekunden und danach geben sie diese jeweiligen Zahlen aus und dann starte ich das Ganze halt. Dann erscheint dann relativ schnell eine 1, dann halt kurz darauf eine 7 und dann nach einer Weile dann auch die 500. Und das ist ja im Zweifelsfall auch relativ einfach runter zu implementieren.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht nicht unbedingt besonders ratsam, weil natürlich das Starten von Prozessen auch mit einem gewissen Rechen- und Speicheraufwand verbunden ist. Also ja,
es man gibt ist natürlich bessere auch Ansätze. Ungünstig eben für große Zahlen. Ne? Also die Dauer oder die Zeitdauer, die der Algorithmus braucht, ist natürlich einfach von der Höhe der größten Zahl abhängig. Ne?
Ja, oder alternativ halt auch für sehr kleine Zahlen. Also wenn ich jetzt halt sage, ich möchte irgendwie 0,00001 und 0,00002 sortieren, dann könnte es eventuell sein, dass ich halt in das Problem reinlaufe, dass diese Prozesse zwar gestartet werden, an eine sehr kurze Zeit schlafen, aber dann dadurch, dass sie ja quasi zufällig dann wieder angestartet werden, vielleicht dann der Prozess, der nominal ein bisschen länger hätte schlafen sollen, dann als erster wieder dran ist. Weil natürlich dieses Sleep ist nicht eine Garantie dafür, dass er dann sofort wieder rankommt, weil ja eventuell noch andere Prozesse warten, die auch Dinge zu tun haben. Ich verweise auf die Folge Multitasking, Folge 15.
Ja, genau. Okay. Stimmt, das habe also ich gar nicht gedacht.
Ein Sleep von einer Sekunde heißt halt wirklich nur, für mindestens eine Sekunde schlafen wir und danach können wir dann halt wieder im Scheduling berücksichtigt werden, um dann irgendwann wieder zu laufen. Aber wann das tatsächlich passiert, das, ich will nicht sagen, es steht in den Sternen. Also so schlimm ist es hoffentlich nicht mit der Auslastung, aber.
Ja, gut, mit heutigem Takt ist natürlich eine Auflösung von ganzen Sekunden wahrscheinlich sogar noch realistisch. Aber wenn es dann irgendwie halt in den Submikrosekundenbereich geht, wird es natürlich schwierig, klar.
Mhm. Ja, also es ist sicherlich einer der wenigen Sortieralgorithmen, die potenziell verrauscht sein können.
Ah, okay.
Also ja, die allerwenigsten Sortieralgorithmen sind in ihren Ausgaben davon abhängig, wie viel Last gerade noch auf dem Rest des Systems ist.
Okay.
Und auch das ist ja so ein Problem, was man in verteilten Systemen öfter mal findet. Und für verteilte Systeme verweise ich Folge 27. Ja. Ich glaube, heute machen wir den Challenge mal, wie viele andere Folgen können wir erwähnen. Apropos Challenge. Auch so eine Sache, die immer mal wieder, ja, die so ein bisschen so ein Meme war für eine gewisse Zeit, ist, kann Doom drauflaufen? Doom ist eins der allerersten 3D-Spiele aus den frühen 90er Jahren. Damals bei id Software programmiert von unter anderem John Carmack, so eine der Programmiererlegenden.
Haben wir erst letztens drüber gesprochen.
Ja, wir hatten erst letztens drüber gesprochen. Ich weiß schon wieder nicht mehr, in welchem Kontext das war.
Ja, war das Fast Inverted Square Root.
Stimmt, da hatten wir in 37 gesprochen, ne? Mhm. Ja. Das siehst du, das kommt dann nicht auf den nächsten Level des Eisbergs. Gut. Doom, wie gesagt, also eins der ersten 3D-Spiele, was noch so, wo es noch nicht wirklich Grafikkarten gab, sondern das wurde dann alles mit cleveren Berechnungen auf der CPU gemacht. Deswegen war dann auch dieses Fast Inverse Square Root notwendig, also diese Methode, wenn man auch ohne eine gute Fließkomma-Einheit oder eine schnelle Fließkomma-Einheit irgendwie eine Inverse einer Quadratwurzel berechnen kann. Das braucht man halt für diverse Vektorberechnungen, wie sie in der 3D-Grafik auftreten. Und dieses Doom ist also aus heutiger Sicht sehr genügsam, was die Hardware-Anforderungen angeht. Das ist halt für eine CPU von 1992 oder sowas geschrieben, was natürlich heutzutage ein Bruchteil von einer modernen CPU ist. Und dementsprechend kam dann so die Idee auf, wie dieses Doom, das kann man doch sicher auch auf anderen Dingen laufen lassen, weil wir haben ja diese ganzen smarten Geräte heutzutage, sowas wie so ein Toaster oder ein Kühlschrank oder sowas. Und da kann auch sicher auch Doom drauflaufen. Oder irgendwie so ein Nokia-Handy. Und das, ich meine, selbst so ein Nokia-Handy von 2000 war schon so viel stärker als ein Spiele-PC von 1992, einfach dadurch, wie schnell die Entwicklung damals ging mit der Miniaturisierung und so weiter. Und das war dann halt so eine Zeit lang, ja, so in den hauptsächlich in den frühen 2000er Jahren war das so ein richtiger Volkssport unter Nerds, auf allem Shit irgendwie Doom zum Laufen zu kriegen. Okay. Beispielhaft hier dieses Beispiel erwähnt, Doom auf einem Toaster. Ja, der Artikel, der hier verlinkt ist, der heißt auch ein Katalog all der Geräte, auf denen aus irgendwelchen Gründen doch Doom laufen kann. Und ich finde das, naja, es ist hauptsächlich eine historische Vignette, aber ich finde es, glaube ich, auch wichtig, so als Erinnerung, dass diese ganzen smarten Geräte wirklich Computer sind. Ne? Das wird dann immer so dargestellt, als ja, das ist halt so ein Gerät, das ist halt darauf ausgelegt, irgendwie diese eine Sache zu machen, meinetwegen einen Toast zu machen. Ne? Und dann, das ist halt noch eine weitere Funktion, dass es dir jetzt irgendwie auch noch ein Rezept aus dem Internet runterladen kann dazu. Aber das kann es ja deswegen, weil es halt einfach ein ganzer Computer ist, den man irgendwie noch ins WLAN einbindet und so weiter oder irgendwie ein Netzwerkkabel reinsteckt. Und da kann halt auch Doom drauflaufen. Dazu passend erinnere ich an die Wahlcomputer-Debatte. Das war auch so in den frühen 2000er Jahren damals, als die Frage ging, wollen wir hier Wahlmaschinen einführen? Also in den USA kennt man das, da sind Wahlmaschinen weit verbreitet. Ist ja auch bei denen noch viel notwendiger als bei uns, weil die ja, wenn die Amerikaner wählen gehen, dann machen sie mal gleich so 20, 30 Wahlen. Da wird dann irgendwie nicht nur das Parlament gewählt oder der Präsident, sondern irgendwie der Vorsitzende vom lokalen Schulkomitee oder sowas.
Ja, alles.
Und alle möglichen Positionen, ne?
Ja, ja, der wird
da werden teilweise gewählt. Richter gewählt, was ich total merkwürdig finde aus der deutschen Perspektive, aber sei es drum. Okay. Und
jetzt sind wir beim Thema Dinge, die wir Deutsche an Amerikanern komisch finden.
Ja, das ist, vielleicht ist das dann eine Folge 84, weil da brauchen wir eine ganze Sendung für. Nee, das soll hier nicht der Punkt sein. Jetzt habe ich Folge 1, habe ich ja schon drüber gerantet, dass über ihre Einheitensysteme und so weiter, aber das ist eine andere Sache. Nee. Wie gesagt, Wahlmaschinen bei denen einen großflächigen Einsatz. Bei uns war das auch mal in ein paar Wahlen gemacht worden, also nicht auf Bundesebene, aber ich glaube Landtagswahl in Hamburg oder sowas hatte das mal einmal für einen Durchgang, hatten sie so Wahlmaschinen von Diebold, wenn ich mich richtig erinnere. Und da kamen dann halt dementsprechend auch die rechtlichen Fragen auf, was es dann bis zum Bundesverfassungsgericht geschafft hat. Die Frage, ist das überhaupt zulässig? Und da wurden Leute vom CCC angehört als Sachverständige und die wesentlichen Positionen waren halt ausgedrückt durch diese zwei Begriffe, die dann in der Debatte vorgekommen sind, nämlich Wahlmaschine und Wahlcomputer. Und das ist halt genau dieser Punkt. Der CCC hat dann halt den Winkel aufgemacht, das ist nicht eine Wahlmaschine, weil Maschine heißt da quasi ein Mechanismus, der darauf ausgelegt ist, eine bestimmte Sache zu tun oder einen bestimmten Satz von Operationen, so wie so eine Rechenmaschine. Ne, eine Rechenmaschine, die irgendwie mechanisch aufgebaut ist, wie man es damals im 18. Jahrhundert hatte oder im 19. Jahrhundert. Die konnte halt addieren und subtrahieren und das war halt durch tatsächliche mechanische Hebel und Verzahnungen und sowas dargestellt und da konnte man halt nicht mal eben irgendwie anfangen, andere Dinge mitzumachen.
Ja,
dafür also, müsste man das Ding halt umbauen.
Genau, also das ist zumindest das, was wahrscheinlich relativ große Teile der Bevölkerung unter Maschine am ehesten noch verstehen würden. Ja.
Ja. Hingegen so eine Wahl, in Anführungszeichen Maschine, ist halt eigentlich eher ein Wahlcomputer, weil da halt quasi das ist ein allgemeiner Computer, der alle möglichen Dinge machen kann. und wo dann halt ein Programm drauf ist, was halt diese Operation Wahl implementiert. Und dann kann man halt als nächstes mal hingehen und irgendwie was anderes rausspielen. Das haben die Leute beim CCC dann dadurch demonstriert. Oder ich weiß nicht, ob es beim CCC war oder ob es andere Forscher waren, die dann auf so einen Wahlcomputer ein Schachprogramm raufgepackt haben und dann da damit Schach gespielt haben mit diesem Touchscreen, wo man eigentlich seine Stimme irgendwie eintragen sollte, wo man damit das Kreuzchen setzen sollte.
Ja, das waren CCC-Leute. Ich kann mich daran erinnern, mal in einem Podcast gehört zu haben, auch wie die das gemacht haben mit den Figuren, dass man da also tatsächlich Figuren auf einem Schachbrett bewegt. Ich muss mal sehen, ob mir bis Ende Schnitt noch wieder einfällt oder ob ich das finde, wo ich das gehört habe, weil das war eine sehr, sehr interessante Sache.
Ja.
Da werde ich mal schauen, ob ich das irgendwo aus meinem Podcatcher rauskratzen kann. Dann würde ich das noch verlinken. Ich kann es aber nicht versprechen.
Wir werden sehen. Also wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr bereits aus den Shownotes, ob das funktioniert hat oder nicht. Das ist die Magie der Zeitverschiebung. Die Magie der asynchronen Kommunikation. Mhm. Jedenfalls, das Verfassungsgericht ist dann unter dem Eindruck auch der CCC-Stellungnahmen dieser Position gefolgt, dass es sich um Wahlcomputer handelt und hat eine legendäre Entscheidung getroffen, die ich auch inhaltlich wichtig finde, die man sich mal klar machen muss. Und zwar, die haben halt im Prinzip Anforderungen formuliert, die halt solche Wahlmaschinen oder Wahlcomputer halt erfüllen sollen, beziehungsweise halt ein Wahlverfahren allgemein. Also wir kennen ja so aus dem Grundgesetz dieses, die Wahlen sind frei, unabhängig, gleich, geheim, noch ein anderes Wort, was ich gerade vergessen
allgemein.
Habe. Allgemein, sehr gut. Also diese fünf Grundsätze, die werden dann im Sozialkundeunterricht dekliniert, was das dann genau heißt. Und bestimmte von diesen Sachen haben nichts damit zu tun. Also quasi allgemein ist nichts, womit sich der Wahlcomputer irgendwie interessiert. Das ist halt quasi, welche Personen dafür irgendwie zugelassen sind für diese Wahl irgendwie oder auch gleich halt irgendwie die Tatsache, dass irgendwie Stimmen gleichgewichtet sind. Das ist jetzt nichts grundsätzlich, was irgendwie diese Wahlmaschine irgendwie, was natürlich die Wahlmaschine betrifft, weil da irgendwelche Summen gebildet werden können und sowas, aber halt, es betrifft das nicht in dem Sinne, dass es irgendwie grundsätzlich diese Sache einschränken würde. Aber die Richter am Verfassungsgericht haben damals drei Anforderungen definiert, die halt erfüllt sein müssen. Also einmal muss halt das Wahlgeheimnis sichergestellt sein. Also wenn ich in diese Kabine reingehe, irgendwie tippt er auf den Wahlcomputer rum und gebe dann meine Stimme ab, dann soll das sowohl geheim sein, was ich da gemacht habe, irgendwie für jemanden, der von außen reinguckt, und es soll aber auch geheim sein, in dem Sinne, dass ich nicht mehr beweisen kann danach, was ich gewählt habe. Also es gibt ja auch diese Prinzipien, wo man dann von der Wahlmaschine so einen Ausdruck bekommt, wo man das dann wieder danach überprüfen kann, dass die Wahlmaschine das Richtige registriert hat. Aber das ist problematisch deswegen, weil man mit diesem Ausdruck auch hingehen könnte zu jemandem und sagen kann, hier, ich habe so gewählt, wie du es wolltest, gib mir jetzt irgendwie das Geld, was du mir versprochen hast. Also damit könnte man Stimmen kaufen. Und das will man ja gerade nicht haben, dass irgendwie reiche Leute Stimmen einfach so kaufen können. Also wenn, dann müssen sie schon gefälligst sich Medienreichweite damit kaufen, wie sich das gehört in unserem demokratischen System. Also
den Umweg müssen sie schon noch machen, ja.
Genau, so gehört sich das in unserer Gesellschaft. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Aber zumindest soll es nicht so trivial sein, dass man einfach seine Stimme buchstäblich verkaufen kann. Das ist eine Anforderung, die formuliert wurde. Also dieses Wahlgeheimnis in beide Richtungen. Zweitens muss halt aber auch trotzdem gewährleistet sein, dass halt die Summen richtig gebildet werden. Also dass halt am Ende das Wahlergebnis was zu tun hat, damit welche Stimmen die einzelnen Leute tatsächlich alle abgegeben haben. Das muss auch irgendwie beweisbar sein, dass das der Fall ist. Und das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil wenn ich könnte mir halt so einen Wahlcomputer vorstellen, wo einfach alles öffentlich ist, dann ist es auch völlig trivial zu sehen, dass die Summen stimmen. Ich könnte einen Wahlcomputer haben, wo alles mega geheim ist, dann ist es aber eine sehr interessante Frage, wie ich dazu komme, das irgendwie zu beweisen, dass diese Summen, die am Ende rauskommen, irgendwas mit zu tun haben, was die einzelnen Leute gewählt haben. Und man könnte sich dann sicherlich irgendwie interessante Verfahren irgendwie ausdenken, wie man das hinbekommt, das alles zu rechnen. Da gibt es auch Leute, die sich dort halt auch als ganzes Forschungsfeld auseinandersetzen, solche Theorien zu entwickeln und sowas, und wo dann wie dann wird dann Blockchain ums hergeworfen oder sowas oder halt interessante kryptografische Verfahren. Das Dritte, was aber die Verfassungsrichter gesagt haben, ist, die Leute müssen es auch verstehen können.
Ne, das ganz harte Nummer.
Das eine ist ganz echt harte Nummer, weil wenn eine Wahl stattfindet und dann kommt ein Ergebnis raus und egal, ob das jetzt irgendwie theoretisch perfekt validiert werden kann, wenn die Leute auf der Straße, ne, wenn die normale demokratische Mehrheit nicht versteht, warum dieses Ergebnis legitim ist, wird es nicht legitim sein. Und das sieht man wunderbar daran, wie in den USA die entsprechenden politischen Akteure die Wahlergebnisse systematisch in Zweifel gezogen haben nach der Wahl 2020.
Ja, das stimmt.
Also da diese Einschätzung, die Verfassungsrichter dort haben, die teile ich vollends. Und ja, dieses Trifecta von drei Kriterien ist halt durch Wahlmaschinen unerreichbar, absehbarerweise.
Ja, also das sollte für unsere Lebenszeit, würde ich mal behaupten, vom Tisch sein.
Also man kann sich natürlich auch klar machen, was das bedeutet für die Papierwahl. Da ist es halt alles erfüllt. Ich habe halt diesen Zettel, auf dem ich das ankreuze. Diesen Zettel stecke ich danach in die Urne. Das heißt also, das Wahlgeheimnis ist dadurch gegeben, dass halt dieser Zettel gefaltet ist in dem Moment, ne, und irgendwie der so aussieht wie alle anderen Zettel in dieser Urne verschwindet und dadurch halt die Leute, die dann am Ende die Urne aufmachen, halt nicht mehr die Zettel zu einzelnen Leuten zuordnen können.
Genau.
Das ist das Erste. Andersrum halt auch genauso. Ich habe den Zettel da reingesteckt. Danach kann ich alles möglich behaupten, was ich da angekreuzt habe. Ob stimmt, kann keiner mehr von außen verifizieren. Mhm. Zweitens, dass die Summe stimmt, sehe ich daran, dass diese Urne zu ist. Ne? Am Anfang des Tages sieht man, dass die Urne leer ist, wird sie einmal irgendwie rumgezeigt an alle die interessierten Wahlhelfer und Wahlbeobachter, dass die Urne am Anfang leer ist. Dann kommen die ganzen Zettel rein den Tag über und dann kann man sehen, das sind genau die Zettel, die wir jetzt hier als nächstes zählen. Und die Anzahl passt auch zu den Leuten, die wir abgekreuzt haben auf der Liste und so weiter von Leuten, die halt hier hergekommen sind, um ihre Stimme abzugeben. Und so weiter. Also kann man auch das verifizieren. Und drittens halt, das ist ein Verfahren, was halt auf physischen Artefakten basiert. Irgendwie mit so einem Blatt und einem Stift und sowas hat jeder schon mal zu tun gehabt und kann dementsprechend nachvollziehen, dass alle diese Eigenschaften gegeben sind. Und diese Kombination von diesen drei Sachen können Wahlmaschinen halt so nicht erreichen, absehbarerweise.
Ja, also es gibt noch mehr Sachen, ne? Dass man die Zettel zählt und wer irgendwie am meisten Kreuze da gesammelt hat, der ist der Gewinner. Das kann ich einem 4-, 5-, 6-jährigen Kind erklären. Das funktioniert. Geheim wird es dadurch, sobald irgendwas anderes drauf ist auf dem Stimmzettel als die geforderten Kreuzchen, wird dieser Stimmzettel ungültig.
Ja.
Also es gibt noch viele, viele andere Mechanismen. Ich meine, du weißt das von deiner Tätigkeit als Wahlhelfer. Darf ich das sagen?
Ich verweise on the record. Ich verweise auf den Pentacast Folge 55, wo ich meine Erfahrung von der Briefwahl ausführlich geschildert habe. Den können wir auch gerne noch verlinken.
Also das hat sehr viele Vorteile. Wo wir vorhin gerade bei Nerdhumor waren, ich habe mal bei einem Verein an einer Wahl teilgenommen und da wurden Stimmzettel ausgeteilt und irgendwie währenddessen alle Leute ihr Kreuz machten, sagte jemand im Saal, jeder nur ein Kreuz.
Und das war natürlich bei Monty Python.
Genau. Und es war natürlich großartig, einfach nur zu gucken und zu hören, wer über diesen Witz lacht. Das war sehr gut.
So, gehen wir weiter. Wir sind hier schon bei 40 Minuten. Wir haben es noch nicht mal. Wir sind immer noch oberhalb des Eisberges.
Cursed.
Ich habe hier noch eine Sache aus der Kategorie oberhalb des Eisberges. Und zwar, alle Webbrowser tun so, als ob sie. All Webbrowsers pretend to be each other. Also, alle Webbrowser tun so, als ob sie.
Alle anderen
wären. Die gegenseitig alle sind. Ne? Ja, genau. Man kann es nicht wirklich übersetzen ins Deutsche, oder?
Ja, each other also
sie geben vor, einander zu sein.
Ja, genau. Wenn alle das
alle vorgeben, Browser dann geben vor, einander
alle anderen zu sein.
Ja. Und hier nur als ein Beispiel habe ich hier rausgegriffen, wie sich, der Artikel hier ist von 2010. Stimmt aber heute immer noch, weil ich habe mal rausgegriffen, wie sich der aktuelle Edge-Browser meldet, also Edge, der Browser von Microsoft. Und der meldet sich als Mozilla 5.0, Windows NT 10.0, Win64, X64, Apple WebKit 537.36, Klammer auf, KTML, WiGecko, Klammer zu, Chrome 113.000, Safari 537.36, Edge 113.0.14774.50. Also, ich glaube, der Einzige, der hier in der Liste fehlt, ist Opera. Also er tut nicht, Edge behauptet nicht, Opera zu sein, aber alle anderen Browser, die jemals existiert haben, behauptet er zu sein. Und die Lehre aus der Sache hier ist Ossifikation.
Was bitte?
Ossifikation. Haben wir dafür eine schöne Definition? Ich hätte dafür eine Definition vorbereiten können. Gucken, ob wir auf die Schnelle eine finden. Wikipedia hat die ursprüngliche Definition aus der Medizin. Ossifikation ist die Bildung von Knochengewebe im Wachstum nach Brüchen oder bei pathologischer Verknöcherung.
Ah, so wie...
Also von lateinisch os, der Knochen, und facere herstellen, oder fassere.
Ja.
Facere ist, glaube ich, mit C geschrieben ist, ne? Ja. ich hatte kein Latein. Ich hatte, wie gesagt, gerüchteweise Französisch, aber kein Latein.
Ja, so wie bei Cicero.
Ja, genau. Und Ossifikation im IT-Kontext beschreibt Verknöcherung eines Standards. Wenn man halt so einen Standard hat, wie zum Beispiel HTTP, ne? So ein Protokoll, was wie Computer oder Programme miteinander sprechen können. Und dann gibt es natürlich so ein Standarddokument, wo drin steht, wie das irgendwie sich zu verhalten hat. So eine Protokollspezifikation. Da steht drin irgendwie, ja, wie ein Server, der HTTP spricht, der sollte sich hier so und so verhalten. Und dann sollte der Client, der dann mit diesem Server redet, sich dann so und so verhalten, wenn er solche Nachrichten erhält und sowas. Und Papier ist geduldig, wie wir alle wissen. Was natürlich in der Realität zählt, ist, ob die Applikationen sich auch dran halten. Und was die Applikationen halt vielleicht noch so reininterpretieren in die Sachen, die nicht so ganz klar sind im Standard und so weiter. Und irgendwann wird man dann versuchen, halt wie das Protokoll zu erweitern und wird dann vielleicht sagen, wie hier in der neuen Version von HTTP, werden wir jetzt hier sagen, ja hier, wir haben ja nie gesagt, was passiert, wenn hier an der Stelle eine 0 steht und nicht eine 1. Also können wir jetzt einfach definieren, für die 0 passiert das Folgende. Und wie gesagt, Papier ist geduldig, aber was die real existierenden Systeme machen, ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Und wenn die sich halt entschieden haben, an der Stelle Quatsch zu machen, dann nützt dir der tollste neue Standard nicht, weil du ihn nicht umsetzen kannst, realistischerweise, aufgrund der Marktmacht der bestehenden Systeme, die es anders machen. Und dann ist dein Protokoll ossifiziert. Du kannst es effektiv nicht mehr ändern.
Das ist das Problem mit der Zahnpasta, die aus der Tube ist, ne? Genau.
Gewissermaßen, ne? Mhm. Und so ist es halt ja auch, dieser User Agent, also das ist ein Feld, was halt bei einem HTTP-Anfrage mitgeschickt werden kann, wo der entsprechende Webbrowser oder halt quasi ja halt der User Agent, also halt das Programm, was als Agent, als Dienstleister quasi für den Benutzer hier fungiert und halt diese Webseite anfragt oder was auch immer diese das entsprechende Dokument ist über dieses HTTP-Protokoll, kann sich da identifizieren, weil ja eventuell unterschiedliches Verhalten notwendig ist, je nachdem, was für einen User-Agent man da hat. Das war insbesondere in der Frühzeit des Internets war das extrem erforderlich. Also ich weiß, meine allererste Webseite, die ich hatte, da hatte ich 3 Fassungen dafür gebaut, weil ich das nicht hinbekommen hatte mit dem ganzen Styling und so weiter, dass es im Internet Explorer genauso aussieht wie im Opera und im Firefox. Da habe ich dann 3 verschiedene Varianten gebaut von dem Styling und dann halt je nachdem, welcher User Agent ankam, habe ich dann halt die entsprechende Variante ausgeliefert. Das war ganz grausam und furchtbar. Ja, genau. Ich wollte es halt gerne pixelperfekt haben. Ich bin halt so ein Perfektionist. Das war ich damals schon mit 10 Jahren. Okay. und dann dementsprechend fangen halt dann solche Webseiten oder sowas oder Webserver an, halt auf den User-Agenten zu gucken, was dann da so steht. Und gerade so in dieser Frühzeit des Internet war dann, gab es dann halt auch so diese Unsinn da zu sagen, ich mache jetzt hier meine Webseite nur für den Netscape-Navigator und andere unterstütze ich gar nicht. Dann guckt dann halt der Server nach, dass da am User-Agent drin steht, halt irgendwie Netscape 3.0 oder meinetwegen dann später, als es dann schon Mozilla hieß, Mozilla 5.0. Und dann denkt sich halt mir die Entwickler vom Internet Explorer, aha, wir wollen aber auch gerne mit diesen ganzen Webseiten funktionieren, die halt alle nur mit Mozilla 5.0 gehen. Wir wissen, was wir tun. Wir tragen einfach ein, dass wir Mozilla seien. Und dann versprechen wir der Webseite ganz dolle, dass wir schon wissen, was wir dann mit dem entsprechenden Output machen können. Und was man dann hier so also sieht in diesem User-Agent, sind so geologische Schichten von Verhalten, die sich übereinander gelegt haben, weil zuerst haben sich alle orientiert an dem Netscape-Navigator, beziehungsweise später halt dann nicht sei der Mozilla, wo dann der Firefox draus hervorging irgendwann. Deswegen steckt da vorne Mozilla 5.0 drin und irgendwo hier später ist dann halt noch die Erwähnung Like Gecko. Gecko ist die Anzeige-Engine, die Mozilla verwendet, beziehungsweise Firefox heutzutage. Deswegen halt, wir behaupten nochmal, wir sind definitiv auch wie Gecko, obwohl wir ja eigentlich KTML sind. Moment, sind wir gar nicht, aber KHTML war eine von diesen anderen Anzeige-Engines, die dann neben Mozilla irgendwann entstanden ist und die dann die Basis war für Apple WebKit, was die Engine ist, die in Safari verwendet wird. Von WebKit wurde dann auch von Chrome verwendet, bevor die dann ihre eigenen Abzweig von dieser Entwicklung gemacht haben. Und Chrome wiederum, ist deswegen auch hier erwähnt, ist dann die Basis für den neuen Edge. Also Microsoft hatte ihre eigene Engine, hatte irgendwann keine Lust mehr, die zu entwickeln, weil sie damit nicht, weil das halt zu viel Aufwand ist. Haben dann gesagt, wir nehmen einfach die Engine, die Chrome verwendet, weil das ist halt das, was sowieso der Entwickler verwenden heutzutage. Chrome hat die meiste Marktmacht. Wenn das also mit Chrome funktioniert, die Webseite, wird sie dann auch mit unserem Browser funktionieren. Haben dann also ihren Edge völlig neu gebaut, auf Basis von Chrome. Deswegen steht das da auch drin im User Agent. Und das Allerbeste an der Sache ist, wenn du hier in diesen User-Agent reinguckst, wirst du sehen, da steht gar nicht Edge als letzter tatsächlich hier behaupteter User-Agent, sondern Edge. Also das letzte E haben sie weggemacht, weil natürlich die Leute irgendwann angefangen haben, für den Edge-Browser, was ja nur die Weiterentwicklung vom Internet Explorer war, eigenes Verhalten einzubauen, was dann mit dem auf Chrome basierten Edge gebrochen ist. Und deswegen meldet sich dieser Edge nicht als Edge, sondern als Edge.
Ich bin beeindruckt. Also alle Hörer, die jetzt mal wissen wollen, wie es klingt, wenn jemand mit offenem Mund da sitzt, die können einfach nochmal auf das hören, was ich sage, während du das gerade erzählt hast.
Ja, genau.
Mein Gott. Aber warum das alles? Einfach nur, weil sich niemand an den Standard hält.
Ich meine, naja, weil es da nicht wirklich, das sind halt auch viele Sachen so, wie so konkrete Subtilitäten von JavaScript-Verhalten von verschiedenen Browsern sind, mit denen dann halt die Webserver-Betreiber irgendwie umgehen mussten, also die dann halt die Software gebaut haben für die Webseiten und dann halt gesehen haben, okay, wir haben hier leider so ein subtiles Abweichen zwischen Chrome und Firefox. Also machen wir jetzt hier so eine Weiche, wo wir halt diesen User-Agent erkennen und dann sehen, wir müssen hier für Firefox ein anderes Verhalten starten als für Chrome. Und dadurch sind dann diese User-Agent-Strings plötzlich wichtig, die eigentlich nur so als Informationen gedacht waren. Also sobald du irgendwie Leute Informationen in der Hand gibst, werden sie irgendwas damit machen. Das ist halt auch Trend heutzutage mit künstlicher Intelligenz. Da pumpst du alles in deinen Datensee rein. Und das ist kein Wort, was ich mir ausdenke. Data Lake ist ein Fachwort. Pumpst da all deine Daten rein, wird kräftig umgerührt und dann guckst du, ob du daraus welche Erkenntnisse ziehen kannst. Und wenn ja, dann heißt es dann künstliche Intelligenz.
Ich möchte nochmal zu bedenken geben, wir sind noch nicht mal auf dem Eisberg angekommen, ne?
Ja, das ist alles quasi geschenkt. wir landen jetzt auf dem Eisberg. Und wir haben jetzt zwei Sachen, die haben wir bereits besprochen. So, bereits sogar jetzt schon wieder erwähnt worden, war der Fast Inverse Square Root, siehe Folge 37. Eine andere Sache, die wir mal erwähnt hatten in Folge 12, wo es um Datenbanken ging, ist die Sache, wo Gene umbenannt wurden wegen Excel.
Auch eine Sternstunde der Computertechnik.
Ja, auch so ein Fall von Ossifikation, ne?
Ja.
Quasi, wir haben jetzt halt diesen Fall, irgendwie ein Gennamen wird halt von Excel fehlinterpretiert als ein Datum, also sowas wie MARCH1, wo dann Excel denkt, geil, 1. März. Und halt nicht diesen Text, der halt ein Name ist, für ein Gen. Und da war dann halt auch so quasi die Feststellung, ja, Excel ist stärker ossifiziert als diese Gennamen. Also ist das irgendwie, ne, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg halt zum Propheten kommen.
Was will man machen? Ja.
Ja. Eine andere Sache hier auf der Ebene, auf dem Eisberg, ist Turing-Vollständigkeit aus Versehen.
Da war ich auch sehr, ich habe erst so ein bisschen geschmunzelt und dann ist mir das Lachen so ein bisschen im Hals stecken geblieben, als ich das nachgelesen habe.
Ja, also das ist auch alleine schon dieser Artikel ist quasi, das ist das nächste Eisberg-Meme. Ne? So dieses Eisberg-Meme ist halt so eine Seite, ne? Da hat man so 50 Links auf andere interessante Dinge und einer davon ist dieser Artikel, wo wieder 50 Links auf andere Dinge sind. Der hat Paper-Referenzen hier an der Seite stehen und alles, ne? Also eine komplette Bibliografie mit wie viel Einträgen? Also einfach nur Links zu Dingen. Ich scroll hier durch, es nimmt gar kein Ende. Das letzte ist hier. Also das buchstabiert hier so durch, so quasi A bis Z und dann geht es mit A, 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 B weiter, wie das in Excel mit den Spalten, es geht bis E, D. Das heißt also über 100 Referenzen, die hier verlinkt sind, allein diesem einen Artikel. Überraschenderweise Turing-vollständig, also surprisingly Turing-complete. Turing-Vollständigkeit hatten wir erwähnt in Folge 0, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon.
Ja,
wir hatten auf jeden Fall über die Church-Turing-Hypothese gesprochen.
Ja, haben wir. Wir haben auch über das Lambda-Kalkül und so gesprochen, ja.
Ja, wir hatten es angerissen, wir haben es nicht. Das kommt dann in Folge 200, dass wir das Lambda-Kalkül einführen. Turing-Vollständigkeit heißt, ich habe ein System, also als zum Beispiel eine Maschine oder irgendeine Art von Formalismus oder sowas. Und dieses System kann alle Funktionen berechnen, die prinzipiell berechenbar sind, wenn ich ihm nur genug Zeit und genug Speicherplatz gebe. Na, also zum Beispiel natürlich wie trivialerweise ein Computer, der ist eine Rechenmaschine, der kann halt sowas machen. Das ist halt relativ offensichtlich, dass der Turing-vollständig ist, wenn der halt einen Befehlssatz hat, der hinreichend kompliziert ist. Man sieht aber zum Beispiel von sowas wie Brainfuck, was wir eben bereits erwähnt hatten und in Folge 33 besprochen hatten, dass man eine Programmiersprache bauen kann, die ist gar nicht so kompliziert. Die hat irgendwie, passt irgendwie auf eine halbe Seite die Beschreibung dessen, was da wie vor sich geht. Und das ist schon genug, damit das Ding Turing-vollständig ist. Im Wesentlichen braucht man dafür sowas, dass man in irgendeiner Form Textersetzung machen kann, also dass man wie seine Eingabe irgendwie als Zahlen oder als Text irgendwie versteht und dann so nach Muster basierend eine Textersetzung macht, also dass man irgendwie sowas sagt, wie ich setze jetzt alle Vorkommen von AB durch BA oder sowas. Das ist die eine Sache, die ich brauche. Und die zweite Sache, die ich im Wesentlichen brauche, ist echte Rekursion. Also dass ich eine Sache auch beliebig oft machen kann, dass ich halt nicht nur sagen kann, Schritt 1 besteht daraus, zweimal Schritt 2 zu machen und Schritt 2 besteht daraus, dreimal Schritt 3 zu machen, sondern dass ich auch wieder in den Anfang der Schleife zurückgehen kann und dann tatsächlich unendlich lange Schleifen bauen kann.
Mhm, okay.
Wenn ich, ne, also dass ich dann halt sagen kann, kombiniert mit dieser musterbasierten Textersetzung, wenn ich eine Textersetzung machen kann und ich kann die unendlich oft wiederholen, mein Regelsatz, das ist schon genug, dann ist Turing vollständig mit sehr großer Sicherheit. Man kann dann, es ist dann natürlich wie ein ganzes Teilgebiet der Informatik, halt solche Beweise zu führen, ob ein bestimmtes System Turing vollständig ist. Das macht man dann meistens eben so ähnlich, wie das bei der Church-Turing-Hypothese der Fall ist. Da hat man es ja gesagt, diese Annahme, dass wahrscheinlich alle Turing-vollständigen Rechenmaschinen halt gleichwertig sind. Also das ist halt wirklich diese Idee von, ein System kann alle berechenbaren Funktionen berechnen, dass das halt irgendwie überhaupt sauber zu definieren ist, weil dieses Konzept von berechenbar nicht von dem System abhängt. Wenn ich irgendwie eine hinreichend komplizierte Rechenmaschine habe, dann ist die genauso mächtig wie alle anderen hinreichend komplizierten Rechenmaschinen, weil sie alle die gleichen Funktionen berechnen können am Ende. Und das beweist man dann dadurch, dass man die eine Rechenmaschine mit der anderen simuliert und umgekehrt.
Gut, okay, dann unterscheiden sie sich noch in Geschwindigkeit, aber das wäre sozusagen jetzt in dem Begriff Mächtigkeit nicht erfasst.
Ja, genau. Okay. Also Mächtigkeit heißt ja quasi, welche Probleme ich machen kann. Wie gesagt, gegeben genug Zeit und Speicherplatz. Und das ist natürlich das große Sternchen an der Sache. Ne? Ja. Okay. Also mein Rechner hier, den ich hier stehen habe, der ist definitiv Turing-vollständig. Der kann trotzdem nicht alle Funktionen dieser Welt berechnen, weil er halt leider in Anführungszeichen nur 32 GB RAM hat.
Das ist wirklich zu wenig, ja.
Ja. Ich dachte eigentlich immer, 640 Kilobyte sind genug für alle Anforderungen, aber das hat sich als eine Fehleinschätzung herausgestellt.
Ich würde vielleicht nochmal bei Bill Gates nachfragen, aber er war es ja eigentlich
nicht. Es wird Bill Gates zugeschrieben, dieses Zitat, aber das werden wir jetzt hier nicht verhandeln in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit.
Ach, ich habe heute gute Laune, wir können weitermachen.
Nee, alles gut. Diese Erkenntnis, dass Dinge aus Versehen Turing-vollständig sein können, die geht auch noch weiter als nur Rechenmaschinen. Also ich habe jetzt auch gerade gesagt, System muss halt nicht nur Rechenmaschine oder sowas heißen. System kann halt auch sowas sein, wie wenn ich zum Beispiel einen bürokratischen Prozess habe, ne, wo dann zum Beispiel die Person 1 irgendwie ein Formular erhalten kann, wo dann bestimmte Sachen draufstehen und dann schreibt sie als nächstes das nächste Formular, wo dann die Daten von dem ersten Formular leicht abgeändert eingetragen werden oder sowas. Wenn ich nur genug von diesen Leuten wie zusammenbekomme, die können sich im Kreis irgendwelche Zettel rumreichen, dann kann es auch Turing vollständig werden am Ende. Wir hatten ja in Folge 0, glaube ich, auch diese Wettermaschine beschrieben, ne? Diese Wettervorhersagmaschine, die mal jemand konzipiert hatte. Genau, wo sein ganzes Stadion gefüllt ist mit Schreibtischen, wo Leute Berechnungen machen und sich dann diese Zettel gegenseitig zureichen nach so einem bestimmten Takt, den ein Trommler in der Mitte macht.
Ja.
Was so ein frühes Konzept war für seine Klimaberechnung, wie sie halt heutzutage stattfindet, oder Wetterberechnung. Und sowas kann man ja im Prinzip auch ja so aus Versehen quasi haben in welchen Behördenprozessen, wenn da irgendwelche Formulare im Kreis rumgereicht werden, weil zu viele Gesetze geschrieben wurden, kann dann auch das Gesetz aus Versehen Turing-vollständig sein. Sicherlich auch in dem Artikel irgendwo erwähnt ist, dass auch das Kartenspiel Magic the Gathering Turing-vollständig ist, wenn man die richtigen Decks baut dafür. Da gibt es auch die entsprechenden Videos bei YouTube zu finden dafür, wo das dann Leute tatsächlich gespielt haben und dann halt so quasi sich dann ihre Turing-Maschine aufbauen aus irgendwelchen Karten von verschiedenen Generationen dieses Spiels. Das sind alles Dinge, die man da tun kann.
Nerds, ne? Es ist wirklich jedes Mal wieder gut.
Und ich meine, das ist natürlich eine intellektuelle Fingerübung, aber das hat ja auch wiederum realweltliche Implikationen, so ein bisschen, wenn man sich sowas wie Sandboxing überlegen will. Ne? Die Vorstellung, was wir in Folge 23 besprochen hatten, auch eine schöne Zahl im Übrigen, dass man so ein Programm, von dem man vielleicht nicht weiß, ob es vielleicht auch infiziert sein könnte von einem Angreifer oder sowas, dass man das in so einen Sandkasten einsperrt und dann kann es halt nichts kaputt machen. Ne? Dann läuft es halt, kann halt da so seine Dinge tun und hat dann vielleicht irgendwie so ganz kontrollierte Pfade, wie es mit der Welt reden kann, aber kommt dann nicht raus aus der Kiste, ne? Und wenn aber nun das Verhalten, was die quasi, selbst wenn dieser Prozess, der da in dem Sandbox drinne steckt, nur irgendwie an zwei Fäden ziehen kann, aber es kann halt irgendwie in einem richtigen Rhythmus an Dingen ziehen, an diesen Fäden ziehen, um dann trotzdem wieder irgendwo anders ein Verhalten zu provozieren, dann ist das auch wieder ein Kanal, über den das Ding irgendwie rausbrechen kann aus der ganzen Sache. Das ist ja auch so ein bisschen diese Vorstellung, was diese Furcht, was viele Leute bei KI haben, dass wenn die KI erstmal super intelligent ist, dann nützt es ja nichts, dass die KI vielleicht in so einem Computer drin steckt und da erstmal nicht rauskommt, solange sie da mit dem Menschen, der davor sitzt, interagieren kann und den Menschen dazu überreden kann, halt alle möglichen Dinge zu tun, ist das ja effektiv genauso, als wenn die KI bereits aus dem Computer ausgebrochen ist.
Das ist ja interessant. Das erste Mal, dass ich das höre, aber ja, okay.
Das erstaunt mich jetzt, dass du das noch nicht gehört hast. Das ist ein so häufiges Motiv in so KI-Zukunftsszenarien und sowas, aber vielleicht ist das eine konkrete Brand von Sci-Fi, mit der du noch nicht in Kontakt gekommen bist.
Ja, also eigentlich liegt der Gedanke recht nahe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber gut, vielleicht ist
War das nicht The Circle? War, glaube ich, das eines dieser Bücher, wo es darum geht, so, es gibt sehr viele Dinge, die The Circle heißen, deswegen fällt mir es gerade schwer, das zu finden. Ja, The Circle Franchise, ja genau. Wo ganz viele Menschen irgendwie an der Sache teilnehmen, so als Reality-Show, und ich weiß ja nicht, offenbar ist es auch tatsächlich eine tatsächlich existierende Reality-Show. Ich dachte eigentlich, das wäre nur so ein so eine fiktionale Welt, wo quasi diese Teilnehmer an dem Ding halt an dieser Show quasi einfach Aufgaben gestellt bekommen und die kennen halt nicht den Kontext davon. Die wissen dann nur quasi so irgendwie, du musst jetzt da hingehen und dann irgendwie diesen Schalter drücken oder sowas. Oder du musst hingehen und da ist dann ein Brief und da steht drauf, was als nächstes zu tun ist und sowas. Ne? Und wenn halt quasi ein, wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendwie ein vielleicht ein KI-System oder einfach ein Computerprozess halt wie eine derartige Kontrolle über Menschen ausüben kann, halt vielleicht durch entsprechende Geldpreise, die sie gewinnen können oder sowas, dann kann man sich vorstellen, dass da eine superintelligente KI damit relativ viel anfangen könnte. Um was auch immer für Ziele zu verfolgen, die es dann halt haben möge.
Ja, okay. Mhm.
Gut, wir kommen mal wieder auf den Boden der technischen Realität zurück, aus der Sci-Fi zurück. Kommen hier zum nächsten Punkt, und zwar Self-Hosting Languages. Ich weiß nicht, ist dir das Konzept schon mal über den Weg gelaufen? Ich
muss gerade mal kurz nachschauen. Nee, ich kann zumindest gerade nichts damit anfangen.
Wenn man eine Programmiersprache baut, zählt es so klassischerweise als ein Zeichen für die Reife der Sprache, dass man den Compiler für die Sprache in der Sprache selber implementieren kann.
Ja, darüber haben wir schon gesprochen.
Mhm. Also in Folge 33, wie gesagt, haben wir Programmiersprachen, in Folge 34 Compilerbau.
Ja.
Compiler, wie gesagt, das Programm, was aus dem ursprünglichen Quelltext, der in dieser Programmiersprache vorliegt, dann ein lauffähiges Programm machen kann, was ein Computer verarbeiten kann, ein Prozessor. Und wie gesagt, es ist ein Zeichen für die Reife einer Programmiersprache, wenn sie mächtig genug ist, um einen Compiler zu implementieren. Und dementsprechend, wenn man so die modernen Sprachen anguckt, die es so heute gibt, also klassischerweise ja Rust ist ein Beispiel für eine Sprache, die 2015, glaube ich, eine stabile Version erreicht hat erstmals und die relativ viel Wellen geschlagen hat in der Programmiererszene. Und der Compiler für die Sprache Rust ist halt in Rust implementiert. Also der liegt halt vor als ein ganzer Haufen von Quelltext, der in der Sprache Rust abgefasst ist.
Ja.
Und damit ergibt sich nun ein gewisses Henne-Ei-Problem oder um genau zu sein, ein Bootstrapping-Problem. Nicht dasselbe Bootstrap wie das, was wir in Folge 20 besprochen haben. Wenn ich jetzt nur diesen Quelltext habe, wie kriege ich jetzt ein Programm daraus? Weil dafür bräuchte ich einen Rust-Compiler, aber der liegt ja gerade nur als Quelltext vor.
Ja, interessante Sachen, ne? Ich bin mir sicher, es gibt eine Lösung dafür.
Ja, wenn ich zum Beispiel Rust nehme als Beispiel, da ist halt definiert, diese Sprache entwickelt sich auch weiter. Also in neueren Versionen von dieser Sprache kommen auch neue Funktionen hinzu, die es vorher noch nicht gab. Und es ist definiert, dass der Rust-Compiler selber immer nur die Sachen verwenden kann, die der Compiler schon vor zwei Versionen kannte. Also quasi Sprachfunktionen, die schon existieren vor zwei Versionen, die können dann auch verwendet werden, um den Compiler selber zu formulieren, also den entsprechenden Quelltext aufzuschreiben. Und das heißt also, wenn ich irgendwie den Rust-Compiler in Version 1.69 bauen will, die, soweit ich mich erinnere, jetzt gerade noch aktuell ist, dann kann ich also den Rust-Compiler Version 1.68 nehmen und diesen Quelltext da durchschleifen. Und dann kriege ich den Rust-Compiler 1.69 raus. Und dann kann ich das halt beliebig oft zurückmachen und kann dann von jedem beliebig alten Rust-Compiler halt zu dem aktuellen kommen, wenn ich alle Zwischenschritte dazwischen halt ausführen kann. Das ist ein großes A, wenn überhaupt, ne?
Ja, ist dann trotzdem die Frage, wie man ganz zur Wurzel zurückkommt, oder?
Ja, genau. Es gibt dann für Rust als konkretes Beispiel gibt es einen zweiten Compiler, der auch Rust verarbeiten kann, der nennt sich MRUST-C. Und der ist in C geschrieben, nicht in Rust. Das heißt also, wenn man einen C-Compiler hat, kann man diesen Compiler verwenden, um zumindest eine ältere Version vom eigentlichen Rust-Compiler zu machen, um sich dann wieder durch diese Versionsschritte nach vorne zu trippeln, bis man dann wieder bei dem aktuellen ist.
Hervorragend.
Das kann man also machen. Jetzt hat man natürlich das nächste Problem, wo kriege ich einen C-Compiler her, wenn ich keinen habe? Naja, wenn ich für meinen aktuellen Computer keinen C-Compiler habe, dann nehme ich einfach einen von einer anderen Architektur und führe den auf dem anderen Computer aus. Weil C-Compiler gibt es wie Sand am Meer. Für jede neue Rechnerarchitektur wird als allererstes ein C-Compiler gebaut, weil die sehr viele wichtige Software in C geschrieben ist. Sowas wie der Linux-Kernel oder sowas ist alles in C geschrieben. Dementsprechend braucht man für so gut wie jede Computerarchitektur einen C-Compiler. Und dann kann man das verwenden. Dann kann man halt sagen, gut, dann führe ich halt auf einem anderen Prozessor, für den es einen C-Compiler gibt, einen Compiler aus, um dann diesen MRUST-C zu bauen, um mich dann von da weiter zu hangeln. Und man sieht halt, wir sind hier in so einem Münchhausen-Trilemma angekommen.
Am Ende ist es doch so, dass irgendwer mal den Binärcode irgendwo reingeschrieben haben muss, oder?
Ja.
Okay, gut. Hat jemand lange mit einem Tabellenbuch da gesessen und sehr lange Zahlenketten getippt? So lange, bis man irgendwie den Haarschopf in der Hand hatte. Okay.
Ja, genau. Ne? Das ist das Münchhausen-Trilemma. Also, Sein Problem aus der Philosophie. kann man irgendwo mal den letztendlichen Grund von irgendwas finden. Also so, wenn man das quasi macht wie so ein kleines Kind, was dann das Spiel immer rausbekommt, dass man auf jede Antwort einfach mit Wieso antwortet.
Mhm. Ja.
Du bleibst sitzen, bis wir mit Essen fertig sind. Wieso? Und dann geht das halt immer so weiter, ne? Bis man dann dem Kind irgendwie die Grundlagen von menschlicher Zivilisation erklärt. Und dann kommt dann als Antwort trotzdem nur Wieso. Und das Problem haben ja die Philosophen auch. Und haben dann dementsprechend dieses Münchhausen-Trilemma ist halt ja die Antwort, wie kann das halt irgendwie enden? Und es gibt drei mögliche Varianten, wie es enden kann. Entweder hat man dann irgendwann einen Zirkelschluss, dass man halt wieder die Schleife zurückmacht zu einer Sache, die man bereits früher mal festgelegt hatte. Oder man macht einen infiniten Regress, dass man halt unendlich lange immer wieder Wieso sagen kann und immer noch einen Grund darunter findet. Mhm. Und den Grund für den Grund und den Grund für den Grund für den Grund. Oder man muss halt einfach irgendwann stoppen und ein Axiom annehmen. Also ne, das ist zum Beispiel die Antwort, die Religion sehr gerne will, dass man dann irgendwann sagt, ja, das ist, weil Gott das so gemacht hat. Und dann ist die Diskussion beendet und man kann dann ja, mit dem Leben produktiv weitermachen. Eine durchaus pragmatische Variante, aber ne,
sinnstiftend.
Vielleicht unbefriedigend intellektuell gesehen. Aber ja, eine von diesen drei Varianten muss man letztendlich wählen. Und ja, das ist quasi, was du jetzt gerade meintest mit dem, man trägt halt einfach einen Compiler von Hand in Assembler irgendwie ein oder halt mit einer, man baut die Festplatte aus und geht da mit einer magnetisierten Nadel ran und trägt das von Hand ein. Das ist dann quasi das Axiom als möglichen Ausweg.
Ja, ist eine interessante Frage. Das wäre tatsächlich mal interessant zurückzuverfolgen, bis wohin sich das, also wo das eigentlich wirklich angefangen hat, ne? Weil möglicherweise ist es ja sogar wirklich noch so, dass diese allerersten Compiler noch auf diesen Tabletts letztlich mit diesen Magnetringen da drauf gespeichert waren.
Naja, also ich meine, ganz am Anfang irgendwie hast du halt Programme eingegeben, dadurch, dass du halt schon vorher auf Papier alles ausgerechnet hattest. Also du hast meinetwegen den Assembler geschrieben und hast dann die entsprechenden Instruktionen von Hand dann in die entsprechenden Bitwerte übersetzt. Und dann hast du halt so ein Eingabeschema, dass du halt, wie das ja auch in dem Clip von Herrn Zuse, den wir immer in den Audioquellen verlinken, vielleicht so zu sehen ist, dass man dann so auf einem Feld quasi eine Zahl eingibt, ne, dass man so alle Bits quasi markiert und dann drückt man Set und dann wird halt ein Wert geschrieben. Und das ist halt ein Mechanismus, der dann in deinem Computer fest verdrahtet ist und das, dementsprechend kannst du da halt dem nach und nach irgendwelche Bits erklären.
Okay.
Jetzt nicht, haben wir hier die... Ah, wir haben gar nicht das Super Mario Flappy Bird hier dabei, da kommt das Konzept auch wieder hoch. Das ist häufig auch... Wo ist es denn hier verlinkt? Das werde ich jetzt einfach mal hier einschieben, weil das konzeptionell dazu reinpasst. Ja, das ist tatsächlich Middle of the Iceberg, also das ist eine Ebene weiter drunter, die wir noch nicht hatten. Aber ich erwähne es jetzt mal, Super Mario Flappy Bird, das kann man sich dann ja angucken. Und was da passiert ist, das ist halt das originale Super Mario-Spiel. Ich mache es jetzt tatsächlich mal auf, damit ich hier nichts Falsches sage. Das ist Super Mario World auf dem Super Nintendo Entertainment System, also 90er Jahre. Und hier spielt das halt jemand auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Da gibt es so eine bestimmte Mechanik im Spiel, womit man provozieren kann, dass ein Bit im Speicher gesetzt wird oder sowas, oder ein Byte. Indem man halt eine bestimmte Situation herstellt und dann Mario halt so platziert an einer bestimmten Stelle und macht dann halt wie einen Sprung oder sowas. Und dann wird dann die Position, die Koordinate, wo sich Mario gerade befindet, in eine bestimmte Stelle vom Speicher reingeschrieben. Und dann machst du das halt eine ganze Weile und dadurch gibst du quasi deinen Code ein. Ne, also du hast halt deinen Code, den du irgendwie ausführen willst, hast du ja schon quasi vor dir. Du weißt halt irgendwie, das sind irgendwie die folgenden Bytes. 207, 63, 87 und so weiter und so fort. Also setzt er das halt alles so auf, wie er das halt braucht an der Stelle und dann läuft Mario halt, steuert er Mario halt zu diesen Koordinaten hin, macht dann da den entsprechenden Hüpfer oder was auch immer, sodass diese Bytes weggeschrieben werden und dann irgendwann macht er den finalen Hüpfer, wo dann genug Code geschrieben ist, dass dann auch die Ausführung tatsächlich auf diesen Code trifft und anfängt, ihn halt auszuführen. Also der Prozessor führt dann halt diesen Code aus und plötzlich ändert sich, ja genau, plötzlich ändert sich das ganze Angezeigte und man spielt plötzlich Flappy Bird, was der gerade einprogrammiert hat, live.
Tatsächlich mit einem Controller oder mit einem Controller, der den Controller steuert?
Nee, das ist halt schon, also es ist halt auch so eine ganz komische Variante von Flappy Bird, weil man hat halt nur die ganzen Sachen, die es in dem Spiel sowieso schon gibt, also die ja. Texturen quasi, man sieht dann da halt anstatt eines Vogels, sieht man Mario da fliegen und anstatt von den Barrieren, die das Flappy Bird an sich hat, sind das halt hier diese Pipes, die in Super Mario halt verfügbar sind. Ja. Und man verwendet dann halt auch die Steuerung, wie gesagt, ja, den Controller, den es halt da sowieso schon gibt.
Mhm. Okay.
Aber quasi dieses ganze Verhalten von, was irgendwie bei bestimmten Tastendrücken passiert und wie die ganzen Sprites auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist halt neu programmiert an der Stelle.
Ich bin einigermaßen sprachlos. Okay, ja.
Das war jetzt, wie gesagt, unter der Wasserlinie, beziehungsweise hier, ja, middle of the iceberg, also die schon etwas weiter als nur unter der Wasserlinie, aber wie gesagt, den Abstecher haben wir kurz gemacht. Wir kommen nochmal zurück, hier ist noch eine Sache auf dem Eisberg obendrauf, und zwar eine legendäre Geschichte. Wir können keine E-Mail weiter als 500 Meilen schicken.
Ja, okay.
Weiß nicht, ob du die Geschichte schon mal gelesen hattest.
Wir haben immer drüber gesprochen, auf jeden Fall.
Das ist so eine legendäre Geschichte. Es ist auch nicht hundertprozentig sicher, ob die tatsächlich so passiert ist oder sowas, aber es ist zu schön, um nicht wahr zu sein. Die Geschichte ist so ein Systemadministrator bei einer Universität, so aus der Zeit quasi, wo die Universitäten so die einzigen waren, die so Rechensysteme im Einsatz hatten im großen Stil. So Systemadministrator bei der Universität kriegt so einen Anruf von so einem Professor, der so meint, ja, ich kann nur E-Mails verschicken, ich kann keine E-Mails verschicken weiter als 500 Meilen. Und er so, nee, so funktioniert E-Mail nicht. Das hat nichts mit Distanzen so zu tun. Nee, wirklich. Und ich habe doch hier schon, und es ist natürlich ein Professor, ist ein Wissenschaftler, der hat natürlich schon eine Versuchsreihe gemacht, bevor er mit so einem Bericht ankommt, also wie sie es eigentlich auch gehört, ne? Und sagt so, nee, also ich habe das hier schon geprüft. Und hier, ich habe eine E-Mail verschickt, 400 Meilen, die ist angekommen, 480 Meilen ist auch angekommen, 580 Meilen kommt nicht mehr an. Also etwas über 500 Meilen ist die Grenze, okay. Und dann fangen sie halt an zu suchen, irgendwann finden sie halt das Problem. Und das Problem ist, ein Techniker ist reingekommen, hatte bei einem Server ein Update gemacht. Man hat einfach mal so hier auf alles updaten geklickt, neuere Betriebssystemversion installiert und alles. Und dabei wurde aus Versehen der Mail-Server, der schon eine neuere Version hatte, durch eine ältere Version ersetzt, die halt bei dem Betriebssystem dabei war.
Mhm, ja.
Die ältere Version von dem Mail-Server ist dann halt gestartet, hat sich die Konfigurationsdatei angeguckt. Die Konfigurationsdatei war für die neuere Version geschrieben. Hatte also einige neue Optionen, die vorher in der alten Version noch nicht bekannt waren. Die werden einfach wegignoriert von der älteren Version. Für alle unbekannten Sachen nimmt er dementsprechend einfach null an. Und halt eine Sache, die da halt sich geändert hatte zwischen diesen Versionen, war, dass der Name für die Konfigurationsoptionen für die Wartezeit beim Verbindungsaufbau, diese Option hat einen anderen Namen, war dementsprechend in der Konfigurationsdatei mit dem neuen Namen beschrieben, wurde von dem alten Server einfach ignoriert. Dementsprechend, wie gesagt, Standardwert ist null. Also war die erlaubte Wartezeit beim Verbindungsaufbau, beim Zustellen einer Mail, dann halt null. Real, haben wir jetzt ja gerade vorhin bei Sleep Sort gelernt, ist es nicht ganz null. Weil wenn quasi gesagt wird, Sleep für 0 Sekunden, dann heißt es halt so lange, bis der Prozessor uns wieder dran nimmt. Das reale Zeitfenster war dann etwa 3 Millisekunden. Und dann kann man dann in den Einheitenumrechner gehen und sagen, 3 Millisekunden mal Lichtgeschwindigkeit, das sind etwa 500 Meilen.
Okay. Sehr schön.
Also halt, wenn es halt weniger als diese Distanz war, hat halt diese 30 Millisekunden, die das Programm sich Zeit gelassen hat, um die Verbindungsaufbau zuzulassen, tatsächlich ausgereicht, dass das Signal irgendwie hin und wieder zurück konnte.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre dann eine Roundtrip-Time. Ja, okay. Mhm.
Also ja, jetzt eine Roundtrip-Time ist wahrscheinlich eher 6 Millisekunden, aber gut, ich gebe die Geschichte so wieder, wie sie erzählt wurde, und diese 3 Millisekunden waren halt auch genau diese 500 Meilen. Wie ist ja natürlich, das ist auch die Sache, was mich so ein bisschen skeptisch macht an der Sache, das passt alles so ein bisschen zu perfekt, aber naja, gut.
Also, wir haben ja in der, was war es denn? Haben wir in der berühmte Softwarefehler oder Software-Tests ja über OpenOffice oder LibreOffice kann dienstags nicht drucken gesprochen?
Ja.
Ja, ich halte das durchaus für möglich.
Das war doch hier auf dem. War das nicht hier? Das ist ja auch Middle of the Iceberg. Ja, genau. Und der Flappy Bird hier gleich. OpenOffice does not print on Tuesdays. Das hatten wir bereits besprochen, ja. Genau. Also wir sehen, wir haben aus fast allen Layern hier schon was referenziert in unseren vergangenen Folgen. Ich habe hier noch unter der Wasserlinie. Das ist dann die nächste Ebene. Da hatten wir bereits besprochen den FDIF-Bug. Das war auch in Folge 37. Diese Sache, dass Pentium-Prozessoren in bestimmten Divisionen Rechenfehler gemacht hatten. Mhm. Und wir hatten besprochen das CAP-Theorem in Folge 27, dass man in verteilten Systemen so 3 Eigenschaften hat, die man unbedingt haben will. Man kann aber leider nur 2 davon haben.
Was erstmal ein bisschen unintuitiv klingt, aber
ja,
dann bei genauerem Nachdenken das, irgendwie recht logisch ist.
Mhm. Ja, das ist halt das Problem, ne? Ebenfalls unter der Wasserlinie, und das ist jetzt so ein bisschen ein Play auf diese Sache mit den Self-Hosting-Languages, die wir gerade hatten. Reflections on Trusting Trust. Das ist eine Rede von, ich glaube, ja, von Ken Thompson, also einer der ursprünglichen Unix-Entwickler, der in den 70er Jahren bei den Bell Laboratories war, wo Unix entwickelt wurde. Und der hatte dann 1984 den Turing-Preis bekommen, also einer der renommiertesten Preise in der Informatikszene, und hatte anlässlich dieses Awards, hält man dann in Vorlesung als der Honorierte. Und in seiner Vorlesung hat er dann halt dieser Titel Reflections on Trusting Trust, also ja, Reflexion darüber, wie man eigentlich Vertrauen kann. Mhm. Wie man eigentlich Vertrauen irgendwie schaffen kann. Denn Vertrauen hat auch genauso ein Bootstrapping-Problem, wenn es so um Compiler geht. Und er macht halt quasi so ein Gedankenexperiment auf. Man stelle sich vor, man hat einen Compiler und der hat so eine Hintertür eingebaut. Ne? Da ist so ein bisschen Schadcode drin, der dafür sorgt, dass jedes Programm, was dieser Compiler erzeugt, ebenfalls diesen Schadcode enthält, sodass es sich dadurch weiter verbreiten kann.
Okay, ja.
Wenn das mein einziger Compiler ist, wie kann ich dann jemals zu einem Programm kommen, was nicht diesen Schadcode enthält? Weil alles, wie ich ein Programm erzeugen kann, ist, indem ich einen Compiler verwende. Ne? Und wie kann ich das mir, selbst wenn das jetzt irgendwie nicht offensichtlich ist, dass irgendwie dieser Schadcode drin ist, wie beweise ich das eigentlich? Ne? Wie kann ich dieses Vertrauen herstellen, dass irgendwie mein Compiler, mit dem ich arbeite, nicht schon von Anfang an infiziert ist? Und wenn das der Fall sein sollte, wo kriege ich einen nicht infizierten Compiler her? Und muss ich dann irgendwie zum ganzen Anfang zurückgehen? Ne? Muss ich dann doch irgendwie noch mit der magnetisierten Nadel mich auf die Festplatte hocken und dann, und wie weiß ich eigentlich, wenn ich jetzt doch irgendwie ersten Compiler von Hand irgendwie eingebe, ne, irgendwie eintippe oder ich habe den so Maschinensprache vorliegen, wie weiß ich dann, dass da keine Schwachstelle drin ist, über die man dann wieder alles infizieren kann und so weiter. Ne? Also ist eine, ja, auch so ein Gedanke, der einen schlecht schlafen lässt.
Ja gut, schlecht schlafen lassen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Alleine die theoretische Möglichkeit, weiß ich nicht, schläfst du deswegen schlecht? Ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Gedankenexperiment.
Es ist, glaube ich, so eine Sache, die lässt einen dann für ein, zwei Tage schlecht schlafen. So, also je nachdem natürlich, was man für eine Art von Persönlichkeit ist. Ne? Aber letztendlich natürlich muss man irgendwie darüber hinwegkommen. Man muss es irgendwie verdrängen als Mensch. Man kann sich halt nicht mit allen Problemen der Welt ständig hundertprozentig befassen. Man muss irgendwann mal darauf vertrauen, dass es wahrscheinlich schon alles nicht so schlimm sein wird. Das ist ja auch so eine Sache, die ich öfter mal erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, in diesem Rahmen, dass wenn man sich klar wird darüber, wie schlecht eigentlich, wie viele Fehler eigentlich passieren in unserer Software, ne? Und wie oft ständig Dinge kaputt gehen, dann tritt irgendwann, oder zumindest bei mir ist irgendwann so eine Inversion eingetreten, dass ich immer nicht mehr gesagt habe, oh mein Gott, es ist alles kaputt und so weiter, sondern dass ich dann festgestellt habe, Moment, auch trotzdem, dass alles, was wir machen, total kaputt ist und diese Informatik ein so unausgegorenes Feld ist nach 80 Jahren so ungefähr, funktioniert es doch relativ gut. Also dafür, wie viele Schwachstellen ständig in Software gefunden werden, steht doch irgendwie nicht alles in Flammen. Da wie kann das eigentlich sein? Ne? Mhm. Ja, ne? Und dann drang sich zumindest mir die Erkenntnis auf, vielleicht liegt es einfach daran, dass gar nicht so viele Menschen schlecht sind. Also oder böse Absichten haben. Ne? Selbst Leute, die halt irgendwie massiv kriminelle Energie haben, die sind davon abhängig, dass die Welt als Ganzes irgendwie noch funktioniert. Ne? Also auch irgendwie jemand, der irgendwie angeblich die ganze Welt brennen sehen will, der muss halt irgendwie erstmal ein Auto haben, mit dem er irgendwie in die Menschenmenge fahren kann. Mhm. Und das muss irgendwie hergestellt werden. Also der hat auch kein Interesse daran, dass jetzt die ganze Zivilisation zusammenbricht. Und das ist dann, womit ich durch den Tag komme, wenn ich mal wieder Trusting Trust lese.
Okay. Es gut, wir gehen mal weiter. Ein sehr interessanter Gedanke. Mhm.
Ja. Gerne. Ich debattiere den auch gerne, wenn unsere Hörer dazu Anmerkungen haben zu dieser Perspektive, weil ich bin mir durchaus bewusst, dass das ein Hot Take ist. Ich habe noch zwei Punkte auf der Liste auf dieser Ebene unter der Wasserlinie, und zwar Malbolge, die frustrierendste Programmiersprache der Welt.
Da haben wir auch schon
mal. Ich glaube, wir haben es erwähnt in der 33, aber wir können es ja nochmal ein bisschen ausführlicher machen hier.
Ja.
Es ist auch eine relativ minimale Sprache im Sinne von Befehlssatz. Wir hatten ja Brainfuck erwähnt, was halt 8 Befehlsworte hat oder Befehlszeichen. Und damit wird halt alles gemacht. Und tatsächlich, Malbolge hat auch nur 8 Befehle. Also so ein Sprungbefehl, Ausgabe eines Zeichens, Eingabe eines Zeichens und ein paar Rechenoperationen und einen Speicherzugriff. Und sogar einer von den 8 ist nichts tun und einer von den 8 ist außerdem das Programm beenden. Also eigentlich sogar nur 6 so gesehen. An tatsächlichen Dingen, die Dinge tun. Allerdings, es sind dann so ein paar Sachen rumgebaut, weil das Ziel von dieser Sprache ist, nicht irgendwie produktiv zu sein oder minimal zu sein, sondern möglichst frustrierend zu sein. Deswegen sind da so ein paar Dinge rumgebaut, die es einfach frustrierend machen. Das fängt damit an, dass diese Befehle ziemlich obskur sind. Also zum Beispiel der 6. Befehl hier in der Liste, der verwendet die Crazy-Funktion, die halt in der Sprachdefinition selber so heißt. Und die Crazy-Funktion, also sowieso die ganze Sprache rechnet auf nicht auf Binärzahlen, sondern auf Trinärzahlen. Also da werden dann Zahlen in der Basis 3 abgelegt, einfach nur, weil es schön verwirrend ist und niemand das gewohnt ist, damit zu rechnen.
Ja.
Und diese Crazy-Funktion ist dann so eine bitweise Rechenoperation, die zwei Zahlen kombiniert, also immer quasi, ne, nicht bitweise, trittweise, also immer jede, immer quasi die erste Stelle mit der ersten Stelle kombiniert und die zweite Stelle mit der zweiten Stelle. Und man sieht dann hier auch in dem Wikipedia-Artikel, die Funktion hat aufgetragen, quasi für jede Eingabe, für jedes Eingabepaar die mögliche Ausgabe. Es gibt kein erkennbares Muster, wie diese Funktion funktioniert. Na, es gibt halt 3 Kombinationen von diesen 9, die 0 ergeben, 3 ergeben 1 und 3 ergeben 2, was es nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise regulär die Sinn ergeben würde. Die ist halt crazy, die Funktion. Außerdem ist dann der komplette Programmiercode verschlüsselt, der Quelltext, also verschlüsselt in Anführungszeichen. Also zum Beispiel zu jedem Zeichen, was im Quelltext steht, wird erstmal sowieso addiert die Position, an der es steht. Sodass halt, wenn du vorne ein Zeichen einfügst, ist dahinter alles kaputt. Und das wird auch noch nach einer etwas cleveren Methode gemacht, sodass es auch möglichst, ja, es war dafür gedacht, dass man es nicht trivialerweise umgehen kann, ohne alles kaputt zu machen. Dementsprechend hat es dann, nachdem diese Programmiersprache 98 veröffentlicht wurde, und der Name Malbolge ist übrigens auch der 8. Kreis der Hölle aus Dantes Göttlicher Komödie, hat es dann irgendwie mehrere Jahre gedauert, bis überhaupt ein Programm in dieser Programmiersprache geschrieben werden konnte. Es hat dann irgendwann mal jemand geschafft, irgendwie ein Hello World zu schreiben, also so ein Programm, was einfach nur den Text Hello World ausgibt. Das ist hier auch abgebildet in diesem Wikipedia-Artikel. Das ist hier so ein, dieser 2 Zeilen lange Zeichenhaufen unter der Überschrift Hello World. Das hat offenbar jemand geschrieben. Es gab dann mal, irgendwann hat dann jemand tatsächlich es geschafft, ein Programm zu finden, was die Eingabe auf die Ausgabe kopiert. Das wurde dann durch ein extra entwickeltes Suchprogramm gefunden, dieses Programm. Mittlerweile tatsächlich wurde diese Sprache hinreichend analysiert, dass man darin Programme schreiben kann als, naja, ich will nicht sagen als normaler Mensch, aber es gibt Menschen, die in dieser Sprache programmieren können, weil sie hinreichend viele Angriffe darauf gefunden haben, wie man diese, in Anführungszeichen, Verschlüsselung umgehen kann. Also das spielt, glaube ich, so ein bisschen vielleicht rein in das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, zur Grundlage der Kryptographie, ne? Dass man halt so ein Kryptosystem wird halt irgendwie immer entsprechenden Angriffen unterzogen und Leute versuchen halt Muster darin zu finden, um halt diese Verschlüsselungsstärke zu brechen. Und das ist halt hier im Prinzip bei dieser Programmiersprache auch passiert, dass halt irgendwann Muster erkannt wurden in diesem Verschlüsselungssystem, was da verwendet wird, um diesen Quelltext halt möglichst, ja, chaotisch zu machen. Mhm. Und damit wurde dann eine Variante von der Sprache entwickelt, in der man, ich will nicht sagen, in der man tatsächlich Code schreiben kann, aber es gibt Leute, die darin tatsächlich Code schreiben können. Genau, das ist Malbolge, die frustrierendste Programmiersprache der Welt. Ja, so als kleinen Rausschmeißer habe ich hier noch aus der Ebene Null Island genommen. Ich glaube, das ist mehr so ein Insider-Witz als alles andere. Kennst du Null Island?
Ich habe noch nicht mal drauf geklickt.
Also sagt dir der Name schon mal nichts?
Nee.
Ja, das ist so ein Running Gag unter Geografen, beziehungsweise halt so Leuten, die halt so Geodaten, Datenbanken und sowas pflegen, weil man immer festgestellt hat, es passiert ja öfter mal, und das hat man eben mit dem Mail-Programm gesagt, ne, wie wenn es für bestimmte Konfigurationswerte keine Daten findet, dann nimmt es einfach 0 an. Mhm. Und das ist was wie im Programm relativ häufig passiert, eventuell einfach, weil man halt einen Lapsus hat und es übersieht, dass man da was anders eintragen müsste oder einen Fehler schmeißen müsste, wenn nichts gegeben ist. Und irgendwie rüttelt sich dann da halt standardmäßig eine 0 rein, sodass dann vielleicht auch beim Einlesen solcher Geodaten, wenn da irgendwo die Koordinate vielleicht nicht stimmt, wird dann stattdessen 0,0 angenommen. Und nach unserem klassischen Geokoordinatensystem ist ja 0,0, also Längengrad 0 und Breitengrad 0, entspricht halt der Kreuzung zwischen dem Nullmeridian und dem Äquator. Das ist vor der Küste von Westafrika in der See. In der Realität ist da nichts, beziehungsweise da ist eine einzelne Boje, die halt Teil eines Wetter- und Klimamonitorings ist und halt genau auf diesen Koordinaten platziert wurde, weil die das halt für sinnvoll erachtet haben. Aber aus geografischem Sinne ist da nichts. Okay. Die nächste Landmasse oder die nächste Insel ist 570 Kilometer entfernt von dort. Allerdings haben sich dann Geografen da ja so ein bisschen einen Spaß draus gemacht, auf ihren Karten an dieser Stelle eine fiktive Insel einzutragen, wo dann halt die Leute, die halt mit 0,0-Koordinaten konfrontiert werden, standardmäßig hingesetzt werden. Ich kann aber natürlich mal gucken, wenn ich hier mal zu OpenStreetMap gehe und mal hier in die Map-Koordinate mal 0,0 eingebe, was dann da zu sehen ist, ob sie auch eine Null Island angelegt haben. Nee, haben sie nicht. Die Leute bei OpenStreetMap sind alle Langweiler. Vielleicht, wenn ich auf die tiefste Zoom-Ebene reinsuche und hier nochmal die Koordinaten auf 0,0 zurückändere und hier mal den Map-Data-Layer aufmache, vielleicht ist da irgendetwas. Oh ja. Ach so, die Boje ist da, natürlich, ja, na klar. Die liegt tatsächlich nicht bei 0,0, die liegt bei minus 0,0000005 und plus 0,0000005. Und wunderbarerweise, das werde ich jetzt auch verlinken, das einfach diesen Änderungseintrag hier. Der Knoten hier, der hier markiert ist, ist halt diese Boje. Versionsnummer 131, also diese Boje wurde schon 131 Mal angefasst in dem Datensatz von OpenStreetMap. Und dieser 131. Eintrag hier ist mit der Erklärung, wir haben einen Haufen Punkte bei der Koordinate 00 gelöscht, weil sie als Teil von fehlerhaften Änderungen erstellt wurden.
Okay.
Beziehungsweise die Änderungen wurden zurückgenommen und rückgängig gemacht. Und diese Rückgängigmachung hat aus irgendwelchen Gründen die Punkte nicht gelöscht, sondern sie auf die Koordinate 00 verschoben. Also ja, ein perfektes Symbolbild dafür, was hier passiert. Ich gucke mal, kann ich hier diese Änderung verlinken? Ah ja, ich verlinke das Changeset, damit das hier auch historisch... hier ist auch die Beschreibung dabei. Das packen wir hier noch mit dazu in unsere Shownotes. Und dann können wir schon mal anfangen, hier das Ganze abzumoderieren. Ja, wie gesagt, wir haben es jetzt bis zur Hälfte des Eisbergs geschafft. Ich habe auch natürlich hier sehr stark ausgewählt. Also wenn wir jetzt hier alle diese Punkte besprechen würden, wären wir nicht nur Stunden, wenn nicht Tage beschäftigt. Das würde auch aus meinem Expertisefeld rausfallen, weil natürlich viele Sachen auch Hardware sind und so. Und von Hardware habe ich ja keine Ahnung. Ich mache nur den ganzen Software-Teil immer. Ich habe ein bisschen Ahnung von Hardware. So viel, wie man halt irgendwie als Softwareentwickler sowieso wissen muss darüber, wie die Hardware funktioniert. Aber ja. Was jetzt so die Details von Lötzinn und so weiter angeht, da kann ich leider nicht mit dienen.
Naja, gut, das wäre dann die Einladung an die Hörerinnen einfach. Ja. Da mal selber rumzuklicken. Dass,
wo ich gelacht habe, ist ganz am unteren Ende dieses Eisbergs. Also hier unten ist dann auch so Erweiterung, wo dann die Tiefsee losgeht. Aber hier in dieser letzten Stufe von dem eigentlichen Eisberg mit dem Titel The Abyss, also der Abgrund, ist ganz unten verlinkt eine Sache, die ich wiedererkannt hatte. Das hatte ich mal rausgesucht, als es um die Frage ging, wie eigentlich dieser Podcast hier heißen sollte. Bevor wir dann uns auf Schlüsseltechnologie geeinigt hatten, hatte ich diese Sache hier referenziert, diesen Tweet. If you ever code something that feels like a hack, but it works, just remember that the CPU is literally a rock that we tricked into thinking. Der Programmierer an sich hat ja öfter mal so dieses Gefühl so, ja, es ist eigentlich mir ein ganz kruder Umweg, den ich gegangen bin, aber es funktioniert irgendwie. Wenn man mal dieses Gefühl hat, keine Sorge, denk einfach nur daran, dass ein CPU ein Stein ist, den wir ausgetrickst haben, dazu gebracht haben, zu denken. Mhm. Und es geht dann weiter, not to oversimplify, first you have to flatten the rock and put lightning inside it. Also erst muss man den Stein ganz flach machen und dann Blitze reintun.
Genau.
Und ich glaube, mein Vorschlag für den Namen damals war gewesen, vergiftete Steine, weil ja beim Herstellen von Silizium-basierten Schaltkreisen ist ja ein wesentlicher Schritt die Dotierung, also wo man in dieses schöne Siliziumgitter, was total regelmäßig und super ist, aber dadurch auch total interessant, dann so ein paar andere Elemente reintut, so als Spurenelemente, die dann die Sache ein bisschen interessanter machen. Deswegen hatte ich vorgeschlagen, vergiftete Steine. Dazu ist nicht gekommen. Dieser Podcast heißt stattdessen Schlüsseltechnologie. Und ich würde sagen, ich habe mir keinen guten Spruch überlegt, wie ich jetzt beende die ganze Sache. in drei Wochen tauchen wir wieder unter die Wasseroberfläche ab, zu den Tiefen des Eisbergs. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Ich hatte mir noch irgendwas ausgedacht. Tja, ich habe es vergessen. Sei es drum. Falls es irgendjemanden gestört haben sollte, ist es möglich, dass ich heute ein bisschen halle. Das liegt an meiner Aufnahmesituation. Das ist heute mit leicht erschwerten Bedingungen der Fall gewesen. Ich gelobe Besserung und ja, das reicht erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wahnsinn.